Teilnehmer bitte sprechen.
Schon zur Standardannahme.
Okay, sehr gut. Gut, wir kennen uns nicht. Irgendwas raschelt, aber gut.
Vielleicht sind das meine schlechten Lautsprecher. Dafür entschuldige ich mich. Ich kann leider nicht viel daran ändern gerade.
Aber auch das, ja, mein Gott. Der Micha, der, genau. Wir also haben uns über Twitter gefunden. Und zwar ist unser gemeinsamer Freund, würde ich es schon sagen, also für mich ist es zumindest ein Freund, der Micha hat mir irgendwie zur Kenntnis gegeben, dass wir miteinander sprechen wollen.
Ja.
Und genau, ich habe keinerlei Ahnung, womit ich hier zu tun habe, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Konzept. Ich kann erkennen, du hast ein großes... es ist kein Bücherregal, es ist ein Aktenregal irgendwie bei dir im Hintergrund.
Das ist tatsächlich nicht meines. Ich bin gerade auf Familienbesuch.
Ach.
Und sitze im Büro meiner Eltern. Würde ich bei mir sitzen, würdest du wahrscheinlich eher ein Bücherregal sehen. Meine Aktenordner sind so ganz versteckt irgendwo unten, wo sie möglichst wenig Erinnerungen auf Akten hervorrufen können. Nee, also das ist hier tatsächlich mein Elternbüro, wo ich gerade drin sitze.
Was machst du sonst, wenn du nicht bei deinen Eltern bist?
Zu Hause. Also zurzeit bin ich noch im Studium eingeschrieben, in der Philosophie, obwohl ich aktiv nicht mehr so stark studiere und so ein bisschen auf Jobsuche gegangen bin. Aber ja, das habe ich so die meiste Zeit, würde ich sagen, die letzten Jahre gemacht. Studiert.
Wie lange hast du studiert?
Viel zu lange. Also ich habe angefangen 2010 in Essen.
Hm.
Dann habe ich gewechselt zwischendrin und habe in Jena weiter studiert. Und dann war eine kleine Pause gewesen, wo ich mir so Freisemester genommen habe und dann ging es halt nach Berlin.
Ist ja interessant. In Jena war ich mal gewesen vor Jahren, als ich studierte. Da waren wir im, also volkstümlich Penis Jeniensis, in dem, du weißt, welches Gebäude ich meine.
Ja.
Und da waren wir ganz oben bei Intershop gewesen und haben uns da irgendwie Software von denen erklären lassen. Also ich hab Wirtschaftsinformatik studiert, genau. Und das Interessante war, mit dem Professor, mit dem wir da unterwegs gewesen sind, der war Studiengangsleiter. Genau, Studiengangsleiter. Und der hat immer so irgendwelche Firmenkontakte da organisiert. Und der hatte die Angewohnheit gehabt, alle Leute mit Sie anzusprechen, aber mit Vornamen. Mhm. Also wo du dann gar nicht so richtig wusstest, wie musst du, also was machst du jetzt damit? Ne? Also sprichst du ihn jetzt auch mit Sie und dann mit Vornamen, mit Horst an oder so? Ne? Also, das wäre dann konsequent gewesen. Naja, aber der hatte bei uns einen Spitznamen gehabt, da hieß nur der Hans guck in die Luft, weil der die Leute nicht angeguckt hat, sondern immer so kurz drüber hinweg, also sozusagen über den Scheitel hinweg, ja. Also und das hast du auch richtig gesehen. Also der hat irgendwie, naja.
Aber ja, es gibt ja schon den schönen Gegenteil. Es gibt doch dieses Buch beziehungsweise die Verfilmung Herr Lehmann von
Sven, ja, ja, ne? Ja.
In dem dauernd Herr Lehmann und geduzt wird. Das wäre die Gegentaktik dann gewesen. Ihr duzt ihn und sprecht ihn mit Professor X an.
Naja, das war, naja, der war, nee, der, das war eigentlich eine gute Sache. Genau, Philosophie. Jetzt frage ich mich natürlich, also Philosophie ist ja eigentlich, also warum würde man das heutzutage studieren? Also außer aus Interesse. Also ich verstehe, dass man da Interesse dran hat, aber so richtig, also ich mit diesen Geisteswissenschaften, da bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wir leben ja in der Zeit, wo wir ja mit sehr viel Daten und so weiter zu tun haben. wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass zum Beispiel die Ingenieurswissenschaften am Ende sind. Also in dem, also zum Beispiel ein Historiker, ne, dem ist das vollkommen sonnenklar. Er hat eine große Datenmenge da sozusagen angehäuft und dem ist vollkommen klar, wie er damit umzugehen hat. Währenddessen, jetzt nehmen wir mal an, ein Maschinenbauingenieur, dem ist das erstmal unbekannt. Ja? Und insofern müsste man eigentlich, also so Historiker oder sowas, aber beim Philosophen, da fällt mir das jetzt so ein bisschen schwer, da irgendwas, ich will nicht sagen Sinnvolles, aber wie soll ich sagen? Also das Einzige, was ich mir vorstelle, also ich meine, Dichter und Denker gibt es, aber das ist doch ein eher, wie soll ich sagen, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man davon
Es ist eine sehr,
der
sehr
Familie
merkwürdige.
genau, also das ist, also ich verstehe, warum er das macht. Ich würde es also auch sehr gerne machen. Aber ich hätte doch meine Zweifel, dass man darauf ein Haus bauen kann, ne? Also um es mal so platt zu sagen.
Naja, also dass das finanziell etwas schwierig danach wird, damit was anzufangen, das ist ja auch insgesamt so ein geisteswissenschaftliches Problem. Obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, der Physiker ist nicht so weit weg von der Problematik. Also die, die gute Möglichkeiten haben, das sind Studiengänge vielleicht in der Chemie kannst du viel machen, wahrscheinlich noch in bestimmten mathematischen Bereichen mit der Informatik. Aber auch Naturwissenschaftler wie Geisteswissenschaftler haben ja dieses Problem der alten Wissenschaftler, die nur Wissenschaftler ausbilden. Das heißt, eigentlich ihre Kundschaft ist gleichzeitig ihre zukünftige Belegschaft. Und was ja lange kein Problem war, wo die Kundschaft klein genug gehalten werden konnte, daraus die Belegschaft zu bilden. Und erst jetzt, seit so viel Geisteswissenschaften und so studiert werden, ersichtlich ist, dass wir gar nicht so viele Leute brauchen in den Sachen, wo die irgendwie Sinn machen würden, wie Lehrer und Professoren.
Aber das ist doch, ich hatte, also ich assoziiere jetzt einfach so, ne? Also mir fällt immer so ein bisschen was ein. Also hier in Dresden zum Beispiel, da gibt es einen Lehrstuhl, ich sag mal so volkstümlich künstliche Intelligenz. Der heißt bestimmt ganz anders, aber die beschäftigen sich mit, und da gab es letztens eine Doktorarbeit, hatte eine, also das habe ich zumindest so verstanden, was die da geschrieben hat, die hat sich quasi mit Haltungsbedingungen dieser künstlichen Intelligenz befasst. Also ich habe das so gelesen, sie hat so getan, als wenn diese künstliche Intelligenz, diese Automaten, als wenn das wie so Tiere wären, ja. Und genauso wie man Tier, bei Tieren muss man mal den Stall ausmisten, man muss sie streicheln, man muss sie füttern und so weiter. Und so hat die sich quasi Gedanken darüber gemacht, wie man mit diesen, sag ich mal, Softwarestückchen da irgendwie umgehen muss, ne? Und das kann ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel in solchen, also wo das verwischt, also wo man es eben nicht mehr mit einem mechanischen Gerät zu tun hat, ne, also mechanischer Webstuhl und, oder irgendwie sowas, sondern mit etwas, was in Anführungszeichen ein Eigenleben entwickelt, was nicht mehr so vorhersehbar ist, was vielleicht auch irgendwie eine Art, auf eine gewisse Art und Weise gut oder mit uns interagieren soll. Also sprich, das ist so eine Art Eigenleben schon wie sowas wie ein Tier. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass solche Fragen, die sich dort jetzt stellen, in anderen Fächern, nehmen wir mal an, in der Philosophie oder was, oder in den Geisteswissenschaften vielleicht allgemein, die ja dort schon, ich sag mal so, schon seit immer besprochen werden, dass das dort eine Rolle spielt. Und jetzt ist mir ein was noch aufgefallen, wir haben es ja, wenn wir über Wissenschaft reden, über die organisierte Wissenschaft, dann haben wir es ja auf der einen Seite, sage ich mal, mit dieser ausdifferenzierten Organisation zu tun, also die sozusagen aus Gründen, damit man überhaupt vorwärts kommt, gesagt hat, also wir haben jetzt hier so eine Disziplin, da ist eine eben diese Computerforschung und so weiter. Und das Dumme an dieser ganzen Sache ist aber, dass in dem Augenblick, wo ich mich spezialisiere, werde ich blind für das, was sonst noch so passiert. Und jetzt ist ja die Frage, wie, also jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wie kommt denn jemand wie du, der über, sag ich mal, der aus der Philosophie mit vielen Problemen, die dort, sag ich mal, auftauchen, sag ich mal, umgehen kann, wie könnte denn der jetzt in der Informatik zum Beispiel wieder auftauchen? Also das würde mich mal interessieren. Also
Ja, das würde mich auch interessieren.
ach so, also ich hätte jetzt gedacht, dass es sozusagen, dass es in der Philosophie, dass die da ein rein praktisches Problem haben,
Nein,
sagen,
die
also
haben ja gar keine Probleme, so im allgemeinen Duktus. Es ist ja, es geht ja von der Rechtsphilosophie bis hin zur Logik und so weiter, wird sich ja gerne erzählt, dass die anderen einfach nicht genug Philosophie machen, bevor sie anfangen zu arbeiten. Also die schönste Anekdote, die ich mal miterlebt habe, das war, da hat jemand sich darüber aufgeregt. Die Richter würden sagen, denn rechtsphilosophischen Probleme sind ja ganz schön, aber am Ende des Tages muss der Richterspruch stehen. Mhm. Und da kann ich nicht darauf warten, dass diese Probleme gelöst sind. Worauf die Philosophen alle reagiert haben mit, ja, ach so, und das wäre das große Problem. Ne? Also deswegen kann man nicht mit denen sprechen und so weiter. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass man deswegen so schwierig mit Philosophen sprechen kann, weil die sich sehr, sehr ernst nehmen, während sie nicht sehen, dass Philosophie eigentlich ein Unding ist und fast schon verbrecherisch, das zu tun. Weil das ist aber, ja, das ist störend, ja. das ist verzögernd, das ist auch unerhört, weil es ja, man weiß gar nicht, womit man zu tun hat. Man kann auf alles angesprochen werden. Und dann erhebt es noch die Ansprüche, in irgendeiner Form wissenschaftlich und streng zu sein und eine gewisse Objektivität oder zumindest eine gewisse Intersubjektivität, wird ja dann lieber gesagt, zu bilden und auch irgendwo was Nützliches zu haben. Ja, und in diesem Sinne könnte man sich das fast sagen, hat das ja die gleichen Probleme wie jetzt diese ganzen Podcast-Labereien. Wo ja auch niemand mit so genau was anfangen kann. Es wird dort alles und nichts gemacht. Und auf der einen Seite besteht dieser sowohl die Hoffnung als auch der Horror davor, das könnte was bringen. Man weiß nämlich nicht genau was. Und auf der anderen Seite diese hohe Unwahrscheinlichkeit, dass das zu wirklich folgenreichen Sachen führt.
Ja, ne, ich hätte jetzt gedacht, dass, sag ich mal, also so wie du vorhin gesagt hast, es gibt so eine Art, sag ich mal, Überfluss an Geisteswissenschaftler, dass man dann sagt, als Geisteswissenschaftler, dann gehe ich halt dorthin, wo diese Fragen auch eine Rolle spielen, aber wo sie nicht geklärt werden können, weil die Leute schlicht und ergreifend, also dort liegt dieses, also es gibt quasi eine Lücke. Und wahrscheinlich ist es, also so zumindest wie ich den Unibetrieb kennengelernt habe, ist es am Ende ein Abrechnungsproblem, dass man schlicht und ergreifend nicht weiß. Also jemand muss die Leute dann, also es, am Ende ist es immer ein Problem der Bezahlung, sage ich jetzt mal. Und jetzt weiß man wahrscheinlich nicht, was man in den Antrag reinschreiben muss für irgendein Projekt, wo man dann nochmal so einen Philosophen unterbringt oder einen, was weiß ich, irgendjemanden, der mit dem es mal interessant wäre. Also das ist mir schon, ab und zu geistere ich mal so auf so Universitätswebseiten rum, dass da, also zum Großteil lese ich da irgendwas von, wie heißt das immer, interdisziplinär, aber wenn man da mal dahinter guckt, wo ich dann sage, naja, aber wo ist es denn jetzt, also wo lese ich das denn jetzt oder woran merke ich das, ne? Also und dann am Ende ist es tatsächlich, also ist mein Eindruck, dass da niemand so richtig, also zumindest aus dieser organisierten Wissenschaft, nicht so richtig, also hin will. Ne? Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass man wie so eine Art U-Boot.
Ob man das sagen könnte, dass da niemand hin will. Also ich würde sogar das Gegenteil diagnostizieren, alle wollen ja gern dahin. Es gibt ja nichts, was häufiger gesagt wird als Interdisziplinarität im wissenschaftlichen Kontext und was gleichzeitig die Verhinderungsform schlechthin ist. Ja, also wenn man auf eine interdisziplinäre Tagung geht, dann muss ja jeder erstmal sagen, woher er kommt. Damit nämlich alle anderen wissen, ob das für sie eine Bedeutung hat, was der da sagt, oder nur ganz nett ist. Ne? Also nichts verhindert Interdisziplinarität so sehr wie Interdisziplinarität, weil sie wieder die Disziplinen gegeneinander absteckt und jede Kritik wird beantwortet mit, naja, aber ich bin ja kein Mathematiker, ne? Oder ich bin ja kein Soziologe und vielleicht haben wir dann auch unsere Perspektiven. Und dann ist es ganz nett irgendwie, Hauptsache, wir sind alle zusammengekommen in diesem interdisziplinären Kontext, um uns zu zeigen, wie wichtig das ist, aber passieren tut ja nichts. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Frustration, die dann zu mehr interdisziplinären Tagungen führen, die wieder nichts bringen. Aber ja. Was ich viel erstaunlicher fand, als ich Wissenschaftstheorie angefangen habe, mich auf Wissenschaftstheorie zu spezialisieren, bin ich aus einer gewissen Naivität einfach erst bin ich in evolutionstheoretische Seminare in der Biologie gegangen und dann noch in so ein paar Quantentheorie-Seminare in der Physik, weil ich dachte, man muss sich das ja mal anschauen, was die da machen, wenn man darüber philosophisch oder theoretisch was sagen will. Mal reingucken. Und man kann das an der Uni ja sehr gut machen. Wenn du es nicht zu eilig hast mit dem Studium, kannst du doch überall dich reinsetzen, rein theoretisch. Niemand, selbst wenn du nicht studierst, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder weiß, da wird sich nicht groß umgedreht, wenn da auf einmal wer sitzt. Und was dir auffällt, ist, dass dort keine Philosophen sitzen. Also bestimmt, ich saß dort und bestimmt sitzen da mal welche, aber das ist so abseits von der Regel. Das passiert nicht. Und dann fällt dir auch immer mehr auf, dass diese Philosophen, die angeblich so viel Nützliches machen und so sehr gebraucht werden, die haben nichts zu tun mit allen anderen. Ja. Und jetzt kann man jetzt gucken, jetzt kann die eine Seite das immer auf die andere schieben, aber wenn man ganz ehrlich ist, haben auch die Physiker nichts, also empirische Physiker, die sich mit Experimenten beschäftigen, die haben auch nichts zu tun mit allen anderen. Und das geht in einer gewissen Weise alle so. Diese bürokratischen Strukturen, die unsere Disziplinen einteilen, die sind recht dicht, auch theoretisch. Da kommt nicht so viel rüber. Da kommt nicht so viel durch.
Das ist interessant. Also, weil ich habe jetzt so ein selbst gewähltes, also das ist eigentlich aus dem Spaß entstanden, so ein Projekt. Was ist Projekt? Also das ist einfach so eine, es ist eine Spielerei. Und letztendlich nennt sich 30 Bücher eine Frage.
Ja,
Weil,
wunderschön, dass du das ansprichst, ja.
genau, also ich erzähle einfach mal, ich habe schon 25 Mal erzählt, die Leute im Podcast, die wissen das alle schon, aber ich sage es nochmal, also das Ding ist einfach, also es gibt so eine mehr oder weniger Theorie oder wie auch immer, also so eine Behauptung, lese 30 Bücher, mache eine Zitate-Collage, verbinde die sozusagen, also verbinde diese Zitate so ein bisschen mit Kleister und das ist deine Dissertation und kriegst einen Doktortitel dafür. So, und jetzt, das war so mehr, also das ist mehr so ein Witz, ne? Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du das ernst. Und jetzt ist es ja sehr einfach, in seine eigene Bibliothek zu gehen und zu sagen, jetzt nehme ich ja einfach 30 Bücher. Aber da lerne ich ja in dem Sinne nichts, weil ich dort ja nur wieder Bekanntes sehe. Ne? Also, was ich schon mal irgendwie gelesen habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wäre es doch mal interessant, von anderen Leuten Büchertitel irgendwie. Also die einzige Bedingung, die ich in dem Spiel habe, ist, es muss in der Universitätsbibliothek ausleihbar sein und es muss also es muss zitierfähig sein. Also es muss in irgendeinem Verlag oder was erschienen sein. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das Spiel Anschluss gefunden hat. Ich habe jetzt also, nehmen wir mal an, so 10 oder sowas Bücher. Vielleicht sind es auch schon 15. Ich habe noch nicht so richtig gezählt. Bücher schon zusammen, das habe ich jetzt auch gelesen, schon 4 Stück und da eben angefangen. Und das Interessante ist tatsächlich, also dass man aus den, also erstens mal, man findet irgendwas und ich gehe ja nicht mit einer Frage da rein, so nach dem Motto, also meine Diplomarbeit zum Beispiel, die habe ich erstellt, da bin ich schon mit einer Frage losgezogen, habe mir die Bücher da zusammengesucht und fertig war es, ne? Also dann noch. Klar, vom Betreuer, vom Professor noch die Standardwerke, wo man wusste, okay, die muss man da irgendwie reinbasteln und das war's, ne? Also das war im Grunde genommen nichts, wo man großartig, wie soll ich sagen, also der wissenschaftliche Gehalt oder wie auch immer, also das war halt das Abarbeiten eines Kochrezepts, ja. So. So.
Das ist auch die Regel, würde ich ganz stark annehmen.
Genau, und jetzt kann man das ja übertreiben. Jetzt kann man ja hingehen und sagen, okay, wenn es eh schon nicht mehr darauf ankommt, also es kommt auf nichts mehr an, dann kannst du es auch übertreiben, indem du sagst, dann ist es mir auch schon vollkommen egal, welche Bücher ich da zitiere. Und vielleicht findet sich in dieser Kombination aus den vielen verschiedenen, weil ich muss ja irgendwie diese 30 Bücher, muss ich ja zitieren. Ja? Also das sind ja teilweise, das eine ist so ein Buch, da berichtet ein Handwerker, so ein Sanitärmensch, über seine 40-jährige Berufslaufbahn. Irgendwie in seiner einfachen Handwerkersprache, ja. Und dann ist ein anderes Buch, da geht es um, es hat eine Theaterwissenschaftlerin geschrieben, da geht es um Autorenregie oder ein anderes Buch, da geht es um die polnische Geschichte im 20. Jahrhundert. Also, wo du dann wieder, also wo ich dann das ganz praktische Problem haben werde, vermute ich mal, da irgendwie aus diesen 30 Büchern eine Story zu basteln, die sich einigermaßen lesen lässt. und wo vielleicht auch irgendwie was Überraschendes rauskommt. Und ich weiß ja nicht, was die Frage ist. Ne? Also ich mache jetzt einfach Zitate und dann aus dem, was ich dann irgendwie in der Zitatesammlung dann durchschüttel, aus dieser Collage, sage ich mal, wird dann irgendwas, wo ich dann sage, genau, und das ist die Frage, die sich aus diesen 30 Büchern ergibt. Das ist echt interessant. Also vor allen Dingen, weil in den Büchern, und das ist etwas, wofür ich keine so abschließende Erklärung habe, in den Büchern komme ich selber, also kommt dieses Spiel vor. Also in dem einen Buch, da geht es so ein bisschen darum, so unerklärliche Ereignisse, was macht denn da, also wie lässt sich mit unerklärlichen Ereignissen umgehen, was macht die Wissenschaft, ne? Was macht die Romaneschreiber, sag ich mal, die Kunst und so weiter. Und dann kommt, da wird eben, geht es immer so 3-4 Seiten, geht es um Spurensuche, ja. Und da steht eben drinnen und so weiter, da denke ich, ja genau, das ist doch das, was du hier machst. Du suchst nach irgendwelchen Spuren, von denen du aber nicht richtig weißt, du kennst weder das Ereignis, wonach du suchst, noch sonst irgendwas. Ne? Du weißt eigentlich im Grunde genommen nichts. Und dann kommt eben raus, sozusagen, wenn man was finden möchte, muss man Vordergrund und Hintergrund unterscheiden. Das heißt, am Ende werde ich aus diesen 30 Büchern sowieso nur etwas rausfinden können, was ich jetzt schon weiß. Ja, also das ist das Interessante. Also, jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wenn man jetzt am Ende sowieso nur das erkennen kann, was man jetzt schon weiß, wie kommt es denn dann zu solchen Dingen, die wir jetzt Lernen nennen? Ne? Oder wir sagen, wir haben jetzt was Neues gelernt und uns weiterentwickelt oder sowas. Ne? Also dann müsste es ja sein, dass wir sozusagen nicht bloß, also dass wir dort Ähnlichkeiten vielleicht drin entdecken. Und das ist interessant, also sozusagen, dass man, wenn man über Ähnlichkeiten nachdenkt, dass man dann zum Beispiel, jetzt immer wieder sozusagen hintenrum in den Wissenschaften, jetzt müsste man sozusagen dem Computerwissenschaftler, der irgendwie über die Haltungsbedingungen von seiner künstlichen Intelligenz nachdenkt und wie die miteinander interagiert und was weiß ich, Gruppendynamik von irgendwelchen Bots oder sowas, dem müsste man dann sozusagen vermitteln, so in seiner Welt, so nach dem Motto, hier, das habe ich jetzt als Soziologe, Philosoph und weiß der Fuchs, was es noch alles für tolle Geisteswissenschaften gibt, habe ich schon mal rausgefunden. Ne? Und das ist eben das Problem, was ich so sehe, also dass wir es mit so einer, auf der einen Seite sozusagen Spezialisierung, Unsichtbarkeit und auf der anderen Seite bin ich ja fast der Überzeugung, dass es nur mit solchen, wie jetzt eben diesen 30 Bücher eine Frage, mit solchen Experimenten wieder möglich ist, sozusagen diese Spezialisierung oder die Sichtbarkeit sozusagen von anderem Wissen wiederherzustellen.
Ja, also, aber ich glaube, dass diese Spezialisierung und Non-Spezialisierung oder dieser allgemeine Universalismus, dass da irgendwelche Probleme, das halte ich für so False Flags. Also dass ich glaube, dass es oder nicht mal das, das ist eigentlich ein falscher Ausdruck, ist eigentlich egal, davor kann man sich schnell drin verfinden. Ich finde, ich glaube, das Problem liegt da tiefer, weil ich finde das ein sehr interessantes Projekt. Ich glaube, das war die erste Folge des Podcasts, die ich gehört habe, wo ich von diesem Projekt gehört habe, und ich finde das ein sehr gutes Projekt, weil ja das Problem, nicht das Problem, es scheint ja so zu sein, dass wir davon ausgehen, dass in Doktorarbeiten Forschung stattfindet. Ja,
genau, also.
Das hält man erstmal für sehr selbstverständlich und man kann sich fragen, warum eigentlich? Erstmal geht es ja darum, so einen Schein zu erwerben, um für Stellen zulässig zu sein, wo angeblich Forschung stattfindet. Aber es müsste ja noch gar nicht sein, dass dort Forschung stattfindet. Und ein bisschen weiter darüber nachgedacht, wäre das ja auch verheerend, wenn da Forschung stattfindet. Denn nun stelle dir vor, deine Zulassung zu deinem Beruf später ist von dem Erfolg deiner Forschung abhängig. Und das würde ja stattfinden, denn wirkliche Forschung könnte ja auch passieren, wir haben gelernt, dass wir nichts gelernt haben. Das wäre ja der schlimmste
Fall. Das wäre doch,
dass wir etwas anderes gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir nichts gelernt haben oder dass wir noch nicht fertig geworden sind. Forschung, warum sollte sie sich an Zeitplan halten und so? Ja, sie ist so schnell oder langsam, wie sie will. Sie nimmt so viele Seiten ein oder nicht, wie sie will. Und das ist alles recht unkontrollierbar. Und es wäre jetzt fast schon schlimm, wenn Doktorarbeiten davon abhängig gemacht würden. Und deswegen ist sie in der Regel keine Forschung, sondern mehr so eine Inszenierung von Forschung. das findet
Naja,
sehr statt.
das
Ja, also
Problem,
man.
das Problem, das sehe ich eben, dass, oder was ich halt ganz irgendwie komisch fand, also ich meine, gut, meine Eltern sind beide Akademiker, ja, also insofern war ich da schon, sage ich mal, ist das so ein bisschen so halb bekannt, aber wo ich relativ überrascht war, war eben, dass zum Beispiel in so einer überhaupt Diplomarbeit, dass du halt wirklich, also bei uns hieß es immer drei Sätze und dann musst du irgendwas zitieren, also um sozusagen deine drei Sätze da irgendwie so. Und dann habe ich mir so überlegt, aber wenn du jetzt alle drei Sätze da was irgendwie hin, also da muss eine Nummer dran stehen, ja, dann ist ja das, was du aufschreibst, auch nur etwas, was irgendwo anders schon mal stand. Also wo soll da was Neues? Und da ist uns dann erklärt worden, ja, das Neue entsteht eben aus der Kombination von dem, was du da irgendwie zusammengetragen hast. So. Und ich sag mal so,
Sehr heftig.
für
Riesengroßer
ein
Unsinn. Also erstmal auf dieser Ebene, weil die Kombination kann ja auch jeder andere für sich machen. Also
Ja,
die
genau,
Bücher
also
wurden ja alle schon gelesen. Dafür brauchen wir ja niemanden mehr, der die nochmal liest.
naja, und jetzt, und das könnte man ja heutzutage, also diese Art der Wissenschaft könnte man heutzutage also viel effizienter mit Automaten. Also du brauchst nur
Genau.
ein Zufall, also das kann jeder,
Das ist ein
sag
rein
ich mal,
technisches Problem. Und es
genau.
wird ja auch technisch gelöst. Also meine Vermutung ist ganz stark. Du hast bestimmt gehört von diesen Gruppen, die irgendwie durch irgendwelche Computerprogramme Quatschartikel schreiben lassen. Und die schicken sie an irgendwelche Zeitschriften, an Wissenschaftliche, die
Genau,
die dann
das hat er
aufnehmen.
so kahl gemacht, genau.
Ja, genau. Und jetzt, das nimmt ja immer mehr zu. Und meine Vermutung ist, entweder es ist schon passiert und es dauert nicht mehr lange, bis diese Artikel wirklich gut sind, die da reinkommen. Aber niemand wird das bemerken, weil alle ja damit nur aufdecken, dass das, also das kontrolliert dann ja niemand nochmal mehr, ob der, also diese Arten von Sokal, die einfach davon ausgehen, jetzt könnte man davon ausgehen, nur weil man selber die Intention hat, einen Quatschartikel zu machen, dass das auch an einem selber läge. Ja, man nutzt diesen Algorithmus und so und könnte jetzt beeinflussen, ob der Artikel Sinn mache oder nicht. Das können die ja gar nicht gewährleisten. Vielleicht ist der Artikel ja wirklich gut und deshalb reingekommen, trotz des aus dem Automaten kommens. Und das mag bei dem Großteil nicht der Fall sein, aber das könnte ja schon durchaus passieren. Was man aber sieht an dieser Kritik ist, dass die Kritik da nicht viel intelligenter ist als das, was kritisiert wird, weil ja diese Aktionen dann eben nichts Lehrhaftes bringen. Die bringen ja
Naja,
nicht mehr zu lernen, als Dinge laufen falsch. Dinge laufen
sie.
dort falsch, die besser laufen sollten.
Naja, also ganz so, da müssen wir mal so ein bisschen weg von der harten Wissenschaft, da müssen wir mal so ein bisschen in die Kunst gehen. Und zwar gibt es beim, ich sag das, also ich erzähle dir das einfach, ne, also ohne Rücksicht, ob dir das jetzt was sagt oder nicht, bei dem Schlingensief in seinen Theatervorstellungen oder auch Filmen, da ist immer wieder so ein Moment drin, wo du als Zuschauer überfordert wirst. Und das merkst du, und das ist auch, ich habe mal da mal mich mit ihm drüber unterhalten und da hat er gesagt, Frank, das ist so, das ist richtig. Und zwar hat das die Funktion, also zumindest habe ich mir das dann hergeleitet, dass im Grunde genommen in dem Augenblick, wo du durch diese Zustände überflutet wirst und einfach nicht mehr kannst, ne, wo das althergebrachte, ich mache das jetzt und ich übertreibe, ne, also ich drehe sozusagen das Rad immer schneller, irgendwann legt es dich und dann musst du dir Gedanken darüber machen, wie du mit diesem Rad irgendwie, also wie du sozusagen ohne das Rad, also da musst du dir also die Überforderung ist Voraussetzung dafür, dass du dir Gedanken darüber machen kannst, was danach kommt. Also das, und damit sozusagen die Überforderung macht das erstmal alles richtig, richtig schlimm und erzeugt so einen Handlungsdruck. Ne? Also das ist so, sag ich mal, wie so ein, was fällt mir jetzt für ein Beispiel ein? Tropfender Wasserhahn. Ne? Wenn das bei drei Tropfen in der Minute, da regt dich das gar nicht auf, das kannst du wunderbar ignorieren. Und irgendwann nimmt es dann mal so überhand, dass du dann sagst, nee, also jetzt muss ich irgendwas machen. Das geht so nicht, ne? Und dann fängst du eben an, sozusagen da nochmal zu, aber diese Überforderung, die ist notwendig, um überhaupt etwas Neues entstehen lassen zu können. Und das ist eben so, dass ich mir jetzt vorstelle, ich meine, wir haben Millionen von Studenten, und die machen alle irgendwelche Arbeiten, die niemand mehr liest, und da ist auch die Rechtschreibung vollkommen wurscht, ne? Also
Na, die ist das
niemand.
Einzige, was noch wichtig offensichtlich ist. Also, das ist ja die einzige Kategorie, an die sich ja Studenten noch halten können. und auch vollkommen zu Recht sind ist ja die Rechtschreibung und der Zeilenabstand. Ja, was anderes können die Professoren ja auch nicht sagen, wonach sie da bewerten. Und das liegt nicht daran, weil das so hochkomplex ist, dass das niemand verstehen kann, sondern weil das einfach nicht so richtig vorhanden ist. Das ist eine Bewertung nach Gutdünken und irgendwie versuchen, das einigermaßen hinzukriegen, dass man da Noten drunter setzen kann. Weshalb in der Regel auch Professoren kein großes Interesse daran haben, Studenten durchfallen zu lassen, nicht nur, weil sie Gutmenschen sind, sondern dann müssen sie auch noch erklären, wie sie das denn begründen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Einfacher natürlich in techniklastischen Studiengängen, wie Mathematik, wie Medizin oder so, ja, wo man zumindest immer auf fehlende Vokabelkenntnis oder fehlende Technikkenntnis oder so verweisen kann. Das macht sie ein bisschen härter. Sowas gibt es natürlich in der Philosophie so gut wie gar nicht.
Ich finde das überhaupt in so einem Philosophie, also in so einem Philosophie, wie läuft das praktisch ab? Also ich habe ganz nebulöse Vorstellungen. Also klar, ja, ich vermute, also in einem technischen Studiengang, da hast du halt deine verschiedenen Fächer und dann schreibst du eben, was weiß ich, eine Mathe-Klausur, eine Logik-Klausur, irgendwas, was quasi so, und jetzt, wie ist es bei der Philosophie? Ist das wie so eine Geschichtsarbeit, wo dann gefragt wird nach einer Jahreszahl und da muss man dann, also so stelle ich mir das jetzt vor.
Nein, aber so werden, also das mit der Geschichtsarbeit ist schon richtig. Natürlich wäre das ja auch ein bisschen gemein, so darüber zu sprechen, aber auch ein bisschen gerechtfertigt. Du schreibst natürlich um einiges mehr Seminararbeiten als Klausuren. Ja, du hast deine eine große, für viele Studenten schreckliche Erfahrung des Logikkurses, der eben der mathematischste und technischste Kurs dieses Studiengangs ist und wo du lernst, wo du meist klassische Logik, wer weiß, wie weit man Logik lernt, das kommt dann auch immer auf Uni zu Uni an. Und dann hast du so Einführungskurse, wo du halt gefragt wirst, also ich hatte da schon Klausuren so, nennen Sie drei wichtige Unterschiede zwischen Realisten und Idealisten in der Erkenntnistheorie, oder? Also ne, in den ganz Anfangskursen, und da machst du eigentlich nur noch Seminararbeiten. Also das meiste löst sich dann über Seminararbeiten.
Also wo du dann irgendwie so einen Fragenpool hast, ziehst dir eine Frage raus.
Na, und dann es wird schon sehr offen gelassen, dass die Studenten sich selber Fragen aussuchen können, die mit, ja, also es ist ein bisschen anders, habe ich gehört, in Großbritannien und Amerika ist es häufig wirklich so, dass die Dozenten so einen Fragenpool anbieten und du nimmst dir dann eine Frage daraus für das Seminar. In Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass Dozenten eigentlich sagen, gib mir eine Frage und gib mir eine Begründung, warum die Frage mit dem Seminar zusammenhängt. Und dann lassen die dich eigentlich auch darüber schreiben. Also mir ist es zumindest noch nie anders vorgekommen. Ich habe noch niemand gesehen, der da wirklich groß sich drum gekehrt hat, ob das jetzt für irgendwelche strengen Bedingungen, wie es jetzt ins Seminar passt. Und irgendwie kriegst du nun mal, wenn du in dem Seminar sitzt, auch eine Frage zusammen, die mit dem Seminar irgendwie wenigstens im Zusammenhang steht. Ne? Und dann schreibt man halt viel. Man schreibt viele Texte, man schreibt viele Arbeiten. Also du kannst dann ja rechnen, das ganze Seminar liest du andere Texte und am Ende des Seminars setzt du dich alleine nach Hause und schreibst andere Texte sozusagen in diesem Drei-Satz-Rhythmus, den du genannt hast. Also du schreibst drei Sätze, machst Zitat, schreibst drei Sätze, folgt Zitat. Aber um noch mal ein bisschen zurückzukommen, weil ich das nicht vorgeben will, was ja hochinteressant ist so eine Lernparadoxie, also die Lernen hat ja so eine innere Paradoxie, dass man nämlich etwas tun muss, bevor man es kann. Sprechen lernen kann man nicht ohne zu sprechen und schwimmen lernen kann man nicht ohne zu schwimmen. Geschenkt, du kannst dir ja Schwimmflügel anziehen und dergleichen und jemand kann dich unterstützen, aber du musst es tun, obwohl du es noch nicht tun kannst.
Ja, genau.
Und das macht es ja erstmal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Forschen ein Lernprozess ist. Wenn wir es jetzt mal setzen als Dogma, und mit Dogma kann man ja eigentlich immer ganz gut arbeiten, dann verunmöglicht das ja wirklich einer Doktorarbeit zu erlauben, ein Forschungsprozess zu sein. Denn dann würde sie immer ja schon ihr Scheitern demonstrieren. Ja, also kann der das nun oder nicht? Entweder er konnte es schon, dann hatte die Doktorarbeit wenig Sinn, oder er kann es halt noch nicht. Dafür war die Doktorarbeit ja als Lernprozess da. Und mir scheint es nicht so, dass da wirklich in der Doktorarbeit noch irgendwas großartig an Lernprozessen stattfindet, außer am Lernprozess, wie schreibe ich eine Doktorarbeit. Und dass das auch nie dafür gedacht war. Also wenn wir sehen, wann diese Kultur beginnt des Schreibens des Vielschreibens. Mit der allgemeinen Einführung der Lese- und Schreibefähigkeiten in der allgemeinen Bevölkerung und so, dann sieht man, dass natürlich die Kirche eine unglaubliche Angst darüber verbreitet hat, was jetzt ist, wenn die Leute alle lesen und schreiben können. Mhm. Und wenn man das ganz neutral betrachtet, dann merkt man, die hatten durchaus recht. Das war eine ziemlich nicht ungefährliche Angelegenheit. Es gibt ein hervorragendes Buch von einem Carlo Ginzburg, heißt der, der Käse und die Würmer. Da geht es um den Inquisitionsfall von Müller um 1600. Und dieser Müller war alles von seinem Charakter her, was wir heute so einen aufgeklärten Menschen nennen würden. Also der hat gelesen, der hat selber gelesen, der hat selber gedacht. Ja, der hat die ganzen Bibeltexte gelesen, der hat alles gelesen. Und er kam auf die Theorie, dass das ganze Universum ist wie ein Käse, der so reift. Und die Engel sind wie Würmer und so. Und der, also den größten Humbug hatte der. Und da sagte die Kirche natürlich, wenn solche Leute einfach lesen können und schreiben können, ohne dass die überhaupt ordentlich gelernt haben jahrelang, wie man liest und wie man schreibt, sondern die haben sich das im Selbststudium sozusagen beigebracht, dann ist das ja katastrophal. Da wird ja alles behauptet. Und das stimmt, da wurde dann alles behauptet. Und da braucht man, also das sollte man sich schon durchlesen, damit man lachen darf über die Professoren, die heute die gleiche Kritik am Internet äußern. Das ist nämlich wirklich absolut 1:1 das Gleiche, was früher über den Buchdruck und die allgemeine Lesefähigkeit, so die Alphabetisierung gesagt wurde. Das war nicht anders. Ne, da kann ja jeder schreiben. So. Als ob das jetzt mit dem Internet gelten würde. Also jeder Blog, da kann ja jeder irgendwelche seine Wahrheiten vertreiben. Da können wir ja nicht mehr sehen, wer ist darauf ausgebildet und wer nicht. Und ich würde denken, an dieser Stelle greifen diese sowas wie Doktorarbeiten und so ein. Die überprüfen sehr viel weniger deine technischen Fähigkeiten, gerade in der Philosophie. Kein Schwein kann mir erzählen, dass das nicht machbar ist, so eine philosophische Doktorarbeit zu schreiben, wenn du einigermaßen schreiben kannst und nicht irgendwie Panik beim Schreiben selbst hast oder so, wie es vorhin genannt. Also dann kannst du auch so eine Doktorarbeit in der Philosophie schreiben. Das ist jetzt nicht eine Unmöglichkeit. Und dazu gehören keine besonderen Fähigkeiten, um die zu bestehen. Nicht, was es heißen soll, das können die Leute nicht, die schon Doktorarbeiten geschrieben haben, aber die müssten mindestens auch eingestehen, dass das durchaus was ist, was jeder Mensch, der nicht aus irgendwelchen anderen bestimmten Gründen das nicht kann, nicht schaffen könnte. Und worum es hier aber geht, ist vor allen Dingen, um zu zeigen, dass man auch bereit dazu ist, das zu tun. Und dass man das auch bereit ist, auf eine Weise zu tun, die natürlich... Also ich habe noch nie, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendwer hat mal gesagt, eine Doktorarbeit schreibt man, um nie wieder eine Doktorarbeit schreiben zu müssen. Mit dem Sinn, dass du die auch schreibst, damit du nie wieder so einen Forschungstext schreiben musst. Weil wer sich mal Doktorarbeiten durchliest, der weiß, die wenigsten Doktorarbeiten sind als Forschungsliteratur unglaublich geeignet. Sie sind hochspezialisiert auf die kleinste Weise, die es geht, mit dem größten Ausmaß, das möglich ist. Sie sind so überfüllt mit Zitationen, dass kein Mensch mehr in Nachprüfung gehen kann, ohne diese Doktorarbeit selbstständig sozusagen nochmal zu wiederholen.
Ja, das meine ich ja.
Es eignet sich einfach nicht zum Forschen, diese Doktorarbeiten. Und trotzdem sind sie halt in der Rolle, warum auch immer, darstellen zu sollen, wie man forscht. Die Grunderlaubnis halt zu bilden zum Forschen.
Naja, und jetzt hast du vor uns was gesagt, so nach dem Motto, sozusagen, also man muss es halt, also wenn man sprechen lernen will, muss man halt sprechen. Und jetzt fügt es sich, ich hatte schon, also in seit, möchte ich sagen, seit 25 Jahren, interessiere ich mich dafür, wie macht man einen Film, ja, also so. Und weil ich selber aber für solche Sachen mich für ungeeignet halte, das wirklich durchzuziehen, machen wir jetzt sozusagen die Vorstufe dazu. Habe ich mir jetzt so ein paar Leute, oder haben wir uns halt gefunden. Und jetzt machen wir ein Hörspiel. Ich habe einfach mir einen Text gesucht, wo wenig Personal drin vorkommt, der auch einigermaßen kurz ist. Also gesprochene Zeit ist eine Stunde. Und jetzt sind wir da drei Leute und wir wissen alle nicht, wie Hörspiel geht, ne? So, und jetzt habe ich gesagt, naja, also weil sofort die Rolle, oh Gott, wir wissen nicht, wie es geht und was machen wir denn da jetzt, Ich sage, naja, also wenn wir es nicht wissen, müssen wir es rausfinden. Also wir machen, also sozusagen dieses Hörspiel ist dafür da, dass wir lernen, wie Hörspiel geht. Ne? Und das ist ja, das ist so ungefähr das. Und ich glaube, jetzt haben wir uns auf diese Form eingelassen, indem wir einfach sagen, pass mal auf, Es gibt ja da noch dieses, oh Gott, was ist, wenn wir scheitern? Ne? Und jetzt kann man ja ganz einfach sagen, na gut, also wann macht man es, wann macht man oder wann verhindert man Scheitern? Indem man einfach sagt, okay, das ist ein Experiment. Und so ein Experiment kann eben auch, also da ist ja der Ausgang des Experiments ist unbekannt. Und für so ein Experiment zählt einfach nur, dass es stattfindet. Ne, in dem Augenblick, wo wir gesagt haben, also wir machen das Experiment, wir nennen das Experiment, wir machen ein Hörspiel, ist man sozusagen schon sofort per Definition auf der Erfolgsseite. Und es macht auch wirklich einen Spaß. Jetzt haben wir aber ein Problem zu lösen gehabt, wie das halt immer so ist. Jetzt gibt es Leute, die haben Anspruch darauf, dass man sie fragt, wenn man irgendwas mit den Texten da macht. Ne? Also sprich, gibt es da irgendwie noch einen lebendigen Autor und so weiter. Und der Autor, der sagt aber, naja, also ich kann dir nur gestatten, was mit dem Text zu veranstalten, wenn ich weiß, was du da machst. Und jetzt habe ich auch gesagt, naja, aber wir wissen es nicht, was wir damit machen. Also das ist ja gerade das Experiment. Ne? Jetzt fängt man natürlich an, also und diese Möglichkeit, so nach dem Motto, ich weiß es nicht, kommt in diesen Formularen aber nicht vor. Ne? Also, und jetzt ist man da mit relativ viel, also vergleichsweise Mühe da beschäftigt, den Leuten dann eben zu erklären, pass auf, das ist ein Experiment und wir wissen es halt noch nicht und ihr müsst uns vertrauen, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen. Ne? Also, aber dieses Experimentiermäßige, das weicht ja, und damit sind wir vielleicht wieder bei diesem, wie entsteht Wissen, was ist Wissenschaft? Also dieses sozusagen sich zuzutrauen als, nehmen wir mal an, Computerwissenschaft, zu sagen, pass mal auf, ist mir doch vollkommen egal, wenn, also ein Beitrag zu unserem Fachgebiet ist es auch, wenn die Quelle dieses, das weiß ich mich immer so gefragt habe, man könnte ja auch ein Buch lesen, also zum Beispiel Emile Zola, was weiß ich, das Werk oder sowas, ne? Oder irgendwas von ihm. Ne? Und dann kommt man so auf den Gedanken und denkt, Mensch, so und so könnte ich mir das vorstellen. Das ist, also da kommt einem so eine Idee. Ne? Und jetzt ist aber blöderweise diese Literatur, diese fiktionale Literatur ist in der Computerwissenschaft nicht erlaubt. Das ist unsichtbar. So, ne? Und jetzt könnte man ja aber als Computerwissenschaft sagen, pass mal auf, Text ist Text. Und das ist mir doch vollkommen egal. Hauptsache. Und
Information ist Information.
Und ja. Hauptsache, es taugt für mein Fachgebiet. Und wo du das herkommst, ne, also wo du das hergebracht hast, das ist mir vollkommen egal. Ne? Und das geht aber nicht. Also,
ja, weil also es herrscht, es ist ganz merkwürdig damit. Ich frage mich manchmal, ob, wenn ich sage, ich will dich jetzt veräppeln und ich bringe dir bei, dass 3 mal 9 27 ist. Und ich will dir was Falsches beibringen. Und du sagst jetzt 3 mal 9 ist 27, so, das habe ich vom Bertrand Terrier gelernt, dann würden die vielleicht sagen, das kannst du nicht tun, weil die Quelle ist unzuverlässig. Obwohl natürlich 3 mal 9 27 zufälligerweise ist. Und das ist sonst also warum sollen wir uns jetzt noch große Gedanken über die Intention vom Bertrand Terrier machen?
Ja.
Ja, und das ist natürlich auch was, wo wir sehen, warum. Oder wo mir scheint, dass das Internet einen großen Unterschied zu machen scheint und was Twitter trotz seinem Überfluss an Unsinnsproduktionen oder Nutzlosigkeiten so interessant macht, ist, dass man sieht, wie alle damit klarkommen müssen, Formen zu finden, die nicht mehr auf Gutmütigkeiten sich verlassen müssen. Ja? Mhm. Also, die nicht mehr sagen, dass jemand etwas schreibt, sagen wir, der Klaus schreibt jetzt einen Text, und ich nutze jetzt den Text und sage ja und versuche das weiterzudenken und dann sagt Klaus, hör mal, ich habe dich verarscht, das hat eigentlich nichts bedeutet.
Und aber das weiß er ja nicht, was es häufig, bei dir bedeutet. Genau.
Und jetzt, was jetzt passiert ist und was man immer häufiger beobachtet, sind Reaktionen von, dann hast du dich aber selber verarscht, denn das bedeutet ganz schön viel und das hast du, also du hast dich selber dann ausgetrickst, das ist genauso berechtigt wie du hast mich ausgetrickst. Mhm. Ja, weil diese Verlässlichkeitsformen nicht mehr funktionieren. Und da könnte man sich nochmal so ausdenken, dass wir jetzt alle unsere richtigen Namen bei Twitter angeben müssen oder so. Oder dass wir uns alle gegenseitig dauernd moralisch ermahnen. Das bringt ja nichts und das führt ja zu nichts. Und stattdessen kann man zu Ideen kommen, die einfach sagen, ich vertraue jetzt einfach mehr. darauf, dass Betrügereien eben auch nichts mehr bringen. Genauso wenig wie die Aufdeckung von Betrügereien. Da hat mal jemanden gelesen, der meinte, sie hat irgendwie nicht viel Geld, sondern ich weiß nicht mehr, was die da hatte, irgendwie Computer oder so. Ob nicht jemand ihr dafür helfen würde, ihr Bad aufzubauen. Und jetzt könnten da ja zig Betrüger kommen, die sich damit gar nicht auskennen oder so und versuchen das. Aber da sie das einfach ins Internet haut, ja, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Betrüger sind, die sich melden? So, und der Betrüger hat auch überhaupt gar keine große Chance mehr, auf sich aufmerksam zu machen. In dem Moment, wo eben nicht mehr groß überprüft wird. In dem Moment, wo sie sagt, ich überprüfe erstmal alle, ob es richtig mit euch ist, hat ironischerweise der Betrüger ja wieder bessere Karten. Der kann sich jetzt wieder ins Spiel rein betrügen. Aber in dem Moment, wo sie sagt, melde sich einfach, wer will, da ist er einer unter vielen. Und das könnte interessant für Forschung werden, dass man halt von sowas wie Twitter lernt zu sagen, also die Befindlichkeiten der menschlichen Masse hinter dem Stift sind mir ehrlich gesagt egal. Die sind mir vielleicht nicht egal im Kontakt mit der Person, aber theoretisch sind die mir erstmal vollkommen Wumpe bei dem, was da steht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob der Mensch, der mich da trollt, gerade böse ist oder eigentlich ein herzensguter Mensch. Ja, ich kann nicht beurteilen, ob der kompetent ist oder nicht. Ich habe mal auf mein Twitter-Profil einfach aus Spaß geschrieben, ich wäre gerade in meiner Habilitation, glaube ich, wer weiß wo. Und natürlich hat das keinen Unterschied. Also niemand hat anders mit mir gesprochen. Ich glaube, das hat niemand groß bemerkt. Weil, also warum sollte sich irgendwer darauf verlassen? Und stattdessen sprichst du mit den Leuten, wie du mit den Leuten sprichst. Also diese Form bringen alle nicht mehr viel. Und jetzt können natürlich auch auffallen, dass sie so viel auch noch nie gebracht haben. Also dass Doktoren wirklich noch nie so viel sehr schlauer waren. Sie hatten vielleicht schon immer mehr Zeit zu lesen und dermaßen, als viele andere Leute auch. Also
ja, das ist aber interessant, ne? Also also gerade bei diesem Twitter oder sowas, ne? Also da gibt es ja so, also ich benutze das ja auch ganz unterschiedlich, ne? Also ich benutze das einerseits als, also indem ich ja für mein 30-Bücher-Projekt da, das ist für mich schlicht und ergreifend so ein Notizzettel, ne? Also weil dieses Hashtag, was ich da nehme, das benutzt eigentlich sonst niemand. Die Gefahr besteht natürlich, dass das jetzt Millionen von Leuten, dann wird es unbrauchbar, ne? Also dann, aber das macht ja niemand. Also dafür benutze ich. Oder manchmal ist es einfach so, dass man so wie Art so, also so Wörter oder Wortgruppen oder so kurze Erinnerungsfetzen, die tippt man da dort rein und dann guckt man, gibt's Reaktionen darauf, ne? Also passiert da irgendwas, ne? Wie findet das Anschluss oder so, ne? Oder man ist tatsächlich auf der Suche nach, was ist auf der Suche, aber man liest da irgendwas und fühlt sich an was erinnert, so als, sag ich mal, Inspiration oder sowas, ne? Aber ich gebe dir recht, so dieses, ob das sinnvoll oder Unsinn ist, das ist wahrscheinlich in dem, es kann gar keine Kategorie mehr sein.
Ja, es weil es eine langweilige Frage ist, nämlich.
Weil es vollkommen egal ist, wenn es dir für dein, also wenn du jetzt was, wenn du dich für etwas interessierst, also im Sinne von Forschung, dann ist dir doch vollkommen egal, wo die Inspiration herkommt für deine eigene Überlegung, sondern du sagst einfach, okay, das hilft mir jetzt weiter, das kann ich adaptieren oder wie auch immer, kann ich nachvollziehen. Und dann geht das schon, ne? Und wo das mal ursprünglich herkommt und ob das irgendwie seine Berechtigung, also im Sinne von wissenschaftlich, das ist ja vollkommen egal. Und das ist halt das, was ich in dieser Computerwissenschaft zum Beispiel überhaupt nicht so, dass diese eben, gut, das ist halt hoch formalisiert, mathematisch und so weiter, aber dass die halt unzugänglich ist für solche Sachen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, in diesem 30-Bücher-Projekt bin ich jetzt auf ein Buch gestoßen, das macht eine Literaturwissenschaftlerin, die hat nämlich auch dieses Problem gehabt, dass sie auf der einen Seite sozusagen wissenschaftliche Literatur hat und auf der anderen Seite, sage ich mal, fiktionale Literatur. Bloß, na gut, die ist Literaturwissenschaftlerin, die hatte da, in dem Sinne hat es da, sage ich mal, einfach gehabt. Die konnte einfach sagen, dass ich erkläre das zu meinem Interessengebiet. Und damit ist es sozusagen, also habe ich das legalisiert, dass ich mich genau darum kümmere, ne? Oder jetzt hier habe ich so ein Buch von der Theaterwissenschaftlerin, die hat so ein, also das, da bin ich also total begeistert, wie die das gemacht hat. Also die hat das, die wollte einfach sagen, Also geht es um Autorenregie. Die wollte einfach sagen, okay, da gibt es einen Autor, der schreibt ein Werk und jetzt gibt es so einen Transformationsprozess, wo aus diesem Dokument, aus diesem wird eine Inszenierung. Und jetzt hat sie das Problem gehabt, dass sie auf diese Inszenierung aus ihrer Wissenschafts-Sicht hat sie keinen Zugriff gehabt, weil die Inszenierung ist kein Buch. Schiller, die Räuber, da kannst du in Buchladen gehen, kannst dir angucken, ist ein Buch und funktioniert. Aber im Theater, da kannst du nicht sagen, die Inszenierung XY, ne? Also hast du ein Problem. Da hat sie einfach gesagt, naja, was ist ein Text? Also Texte konnte sie zitieren, da wusste sie, wie sie das machen kann. Und jetzt hat sie überlegt, naja, was ist ein Text? Ein Text ist eine Sammlung von Zeichen, eine Aneinanderreihung von Zeichen, unendlich. Ne? Das ist ein Text. Und dann hat sie einfach gesagt, naja, dann definiere ich jetzt, wenn der Schauspieler die Hand hebt oder Regieanweisung und so weiter, das definiere ich, das ist ein Theaterzeichen. Und die Gesamtheit der Theaterzeichen, das ist der Inszenierungstext. Und schon hat sie sich aus einer beliebigen Inszenierung hat sie sich einen Text konstruiert. Das fand ich pfiffig. Also da dachte ich mir, das ist ja geil, da kannst du ja wirklich alles, also sozusagen die inhaltlich ist das, ich will nicht sagen, also inhaltlich kann man sich da auch was mitnehmen, aber ich fand halt interessant, wie sie so dieses Problem sozusagen, wie kann ich Zugriff erhalten auf diese Inszenierung, indem ich einfach mir sowas, so einen komischen aber Begriff wie Inszenierungstext ausdenke. Ne?
Eigentlich ist es ja klassische, also nehmen wir mal das Experiment als seit dem 16., 17. Jahrhundert grundsätzlich wissenschaftlichen Vorgang. Dann ist das Experiment ja nicht damit erledigt, dass du dir anschaust, was passiert, sondern dass du dir anschaust, was passiert, wenn du einen Unterschied einführst. Ja? Beispielsweise, ich lasse einen Ball, einen Abhang hinunter, so einen vorgefertigten Abhang hinunterrollen und dann lasse ich einen andersfarbigen Ball, der sonst genauso ist, auch den Abhang hinunterrollen, um zu schauen, ob Farbe vielleicht einen Einfluss auf Windstand hat. So. Aber nur den roten Ball den Abhang runterrollen zu lassen, das wäre halt einen roten Ball den Abhang runterrollen zu lassen. Das wäre wissenschaftlich vollkommen sinnlos. Was sie macht, ist ja genauso, demartig einen Unterschied einzuführen, nämlich einen Unterschied zwischen Text und Text.
Ne, zwischen ja, genau. Ja.
Gewissermaßen. Also einmal den Text, wie der klassisch verstanden wird, und zu sagen, es gibt jetzt aber noch einen Text, der hinter dem Text sozusagen, und den mache ich jetzt in diesen Zwischenräumen auch aus. Und wenn ich das tue, habe ich jetzt, was passiert noch? Und das ist was mich unglaublich interessiert, weil es gibt eine gewisse Art der Disziplin und der Zurückhaltung, zumindest in der Philosophie, möchte ich jetzt mal sagen, die ich ganz merkwürdig dort finde. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über, ich glaube, ich habe da auch, wenn es meinen Blog noch gibt, den Artikel auf meinem Blog, Radikaltheorie und Fundamentaltheorie habe ich unterschieden. Um über Universaltheorien nachzudenken. Ich habe nicht mehr losgelassen, Universaltheorien. Und am Ende meines Vortrags sagt mir jemand, meldet sich ein Professor und sagt, ja, aber Herr Stemmert, wenn Sie jetzt Fundamentaltheorien und Radikaltheorien unterscheiden, Sie müssen doch zugestehen, dass Theorien kommen werden, sehr wahrscheinlich, die dazwischen liegen oder die sich einfach ändern oder sich dem entziehen. Und in dem Moment noch nicht so viel drüber nachdenken, sagte ich darauf, das will ich doch hoffen, weil ansonsten weiß ich ja nichts. Außer, dass ich einen Modus habe, wie ich die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, oder sagt man das so, Töpfchen?
Ja, genau.
Du weißt, also dann kann ich die unterscheiden in der Welt, aber das nicht. Aber, und dann ist mir immer mehr aufgefallen, dass diese Arten und die Leute, die solche Unterscheidungen einfach einführen, die gewissermaßen auch Störungen hervorrufen, dass das irgendwie als eine gewisse Dreistigkeit, eine theoretische Dreistigkeit empfunden wird.
Ich hab das in dem Augenblick fand ich das aber mehr, das war so eine akademische Notwehr, die dieser Form geschuldet war. Also sie hatte das Problem gehabt, eine Dissertation ist ein Text und ich habe das verschissene Problem, ich bin Theaterwissenschaftlerin, ich muss irgendwie diese Inszenierung zitieren können, ansonsten bricht mir hier, also ansonsten kann ich meine Arbeit nicht machen. Also das war so ein rein, und ich sag mal so, und damit sind wir wieder vielleicht dort, also da haben wir so einen Punkt der Überforderung, ne? Der ein Punkt der Überforderung und da wird es interessant. Ne? Also sozusagen, wenn's, ich will nicht sagen schwierig, aber wenn es an solchen Überforderungspunkten, in dem du da von irgendwas überwältigt bist oder wie auch immer, aber du hast eine gewisse Not und da wird es interessant und da könnte man jetzt sagen, Not macht erfinderisch. Und dann hat sie einfach gesagt, ich bediene mich einer Definition. Und jetzt gibt es noch, genau, und das so richtig, also in, sag ich mal, in einer überbordenden Form ist mir das aufgefallen bei dem Luhmann. Ich habe ein einziges Buch von ihm von vorne bis hinten gelesen, das ist Ökologische Kommunikation, heißt es, glaube ich. Und das ist, und ich habe das gelesen wie ein Roman. Ne? Also ich habe einfach, du liest dann Wörter, Wörter, Wörter und dann denkst du, okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber irgendwann hinten wird doch nochmal Bezug darauf genommen und dann löst sich das alles schon irgendwie auf. Ne? Also so diese Wolkigkeit. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn du dann mal so in seine Zitationsliste da unten reinguckst, wo der das Zeug alles herholt. Ne? Da ist eben Biologie mit dabei und sonst was alles. Ne? Also wo dann Begriffe einfach irgendwo hervorgezerrt werden, einfach weil des Begriffs wegen. Ne? Also weil er gesagt hat, okay, die Erläuterung, die, was weiß ich, im Bereich der Physik oder im Bereich der Biologie oder sonst wo in der Betriebswirtschaft für diesen Begriff gegeben wird, die taugt mir um irgendwas anderes. Also es ist nützlich. Ja? Das ist wie, ich habe mir das vorgestellt, wie so jemand, wenn du mal so Leute beobachtest, die eine sehr alte Werkstatt haben, die haben tausende von irgendwelchen so kleinen Holzabschnitten und sowas. Ne? Und wenn die dann greifen die einfach in ihren Holzstapel rein, ziehen irgendwas hervor und sagen, ja gut, passt, das brauche ich jetzt gerade, ne? Machen da noch irgendwie ein bisschen was sauber, zack, und bauen ein Regal da draus. Und so ähnlich kam mir das vor. Und das hatte eben diese Frau. Mit diesem Text hat sie genauso gemacht. Sie hat das irgendwo, was ist die Definition von Text? Sicher, zack, und diese Definition von Text, die ist mir bekannt vorgekommen aus meinem Informatikstudium. Da hieß es nämlich genauso. Ne? Also eine unendliche Folge von Zeichen. Da dachte ich, ja, siehst du, hat sie recht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das hier wieder auftaucht. Ne? Also hier taucht dein Informatikstudium taucht bei den Theaterwissenschaften wieder auf. Und das sind so Sachen in dieser Überforderung. Und das, die Überforderung ist aber durch die Form zustande gekommen. Ja, also, wenn man sie jetzt nicht gezwungen hätte, da einen Text rauszumachen, sondern ein Bild zu malen oder sowas, ne, dann wäre sie ja nie auf die, also dann wäre sie nie in diese Verlegenheit gekommen, das so zu machen.
Ja, natürlich. Also so eine gewisse Strenge kann da ja auch recht produktiv dann
sein. Naja, und jetzt kann man das ja als Muster identifizieren. Also jetzt kann man ja sagen, das mache ich jetzt immer so. Ne? Also man erhebt sozusagen das, was sie gemacht hat, einfach aus ich ziehe mir eine irgendwas Definition von Text her, benutze sie interpretiere das in meinem Sinne. Und das wäre für mich dann wirklich etwas, wo ich sage, das kannst du nämlich nicht mit Automaten machen, sondern da ist tatsächlich noch irgendwie ein Mensch dafür erforderlich. Währenddessen Zitate-Collage, da brauchst du niemanden mehr. Das kannst du Roboter machen lassen. Das interessiert niemanden. Aber solche.
Das muss ja auch niemand. Also man kann bestimmt interessante Zitat-Collagen machen, aber die werden bestimmt auch um einiges intelligenter als die meisten Doktorarbeiten. Ja. Aber großteilig braucht man es einfach nicht. Das ist ja das Traurige. Aber was ja so interessant ist an. Wo du Zitat-Collage sagst. Was ich an Luhmann sehr interessant finde, und dafür ist fast schon egal, ob der theoretisch überhaupt eine Bedeutung hat oder über nur Schwachsinn geschrieben hat, aber was er gemacht hat, ist erstaunlicherweise Zitat-Collagen angefertigt, die so selten, also sie wirken auf den ersten Blick, liest du ein Luhmannsches Buch und denkst, das ist doch ein ganz normales soziologisches Buch. Ein bisschen seltsam geschrieben und so vielleicht, aber so im Großen und Ganzen. Und dann schaust du in die Zitate und denkst dir, das hat der jetzt nicht wirklich gemacht. Der hat nicht wirklich jetzt in sein Zitat geschrieben, vergleiche Kant-Kritik der reinen Vernunft. Ja, und nicht Seite X, sondern einfach vergleiche Kant-Kritik der reinen Vernunft. Vergleiche Derrida, Grammatologie. So, also nichts, kein Satz oder so, nichts Konkretes, vergleiche einfach Werk X. Oder dann sich mit einer artistischen Dreistigkeit bedient bei allem.
Ja, das meine ich eben. Und das ist ja eigentlich das, was ich so wertvoll finde. Also, dass man einfach sagt, es ist mir doch egal. Und ich glaube, Und ich meine, gut, also Soziologie habe ich mal bezeichnet, das ist die
Aber
Mathematik
das
der
muss man noch klären, aber
Geisteswissenschaften.
nicht, dass es mir egal, also es kann uns ja egal sein oder nicht, das macht keinen Unterschied, sondern es ist egal. Es ist
Ja,
voll
ja.
egal, ob da steht Vergleiche, Kritik, Herein, Vernunft oder nicht. Deswegen kann man das auch ruhig machen. Also es spielt in dem Moment, wo es eine Rolle spielt, wird es auch richtig gemacht werden. Da braucht es auch keine Regel. Ja, da wird derjenige schon, da spielt es eine Rolle, das wird schon auffallen. Aber ansonsten sind diese Sachen halt erstmal recht egal. Und deswegen wirken diese Doktorarbeiten auch so egal. Weil ich brauche nicht Bücher nebeneinander stehen, die in der Bibliothek schon nebeneinander stehen. Die stehen nämlich in der
Ja.
Bibliothek ja schon nebeneinander. Das ist ja das ist ja, und da kann man natürlich vollkommen verstehen, warum dauernd Leute, und ich kenne einige, die an Doktorarbeiten sitzen und so, und die gehen da nicht in der Freude ihrer Forschung auf, um das mal nett zu sagen. Ja, also, sondern du hörst durch die Bank, mit welcher Idiotie die das da zu tun haben. Und davor habe ich auch einen Respekt, das auszuhalten. Darauf hätte ich nämlich überhaupt gar keine Lust, das mitzumachen. Aber also empfindet niemand als angenehm, so zu tun,
Naja,
als
aber
hätte das so eine große Bedeutung, da diese Zusammenstellung zu organisieren.
jetzt könnte man ja noch mal fragen, warum sehen wir sowas zum Beispiel in der Soziologie, ne? Also die Soziologie könnte man ja auch so als Mathematik der Geisteswissenschaften könnte man sich ja auch so überlegen, ne?
Ja, wenn man Luhmann
Also
gelesen hat und Becker, dann sagt
ich
man,
habe das nicht gelesen,
ob das
also das ist
allge
einfach,
nee,
das
aber
sind
im allge ob das es kommt ja immer darauf an, welche Soziologen auch man schaut. Soziologie ist ja genauso ein Abklatsch von Philosophie, wie Philosophie ein Abklatsch von Soziologie ist im gleichen Moment.
Ja
Ja,
gut,
und
genau.
also
Also
diese
ja gut.
Geisteswissenschaften sind ja alle so ein bisschen so ein Wischwasch an der Reproduktion von der Begründung der Berechtigung zu existieren.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist also das, also wenn wir jetzt sozusagen noch mal beiseite lassen, das würde ich jetzt vielleicht etwas, wie soll ich sagen, anfassen möglicherweise. Aber wenn wir sagen, okay, wir ignorieren, dass es da noch irgendwie sowas gibt wie Philosophie, aber man könnte jetzt erstmal bei dem Gedanken dabei bleiben und sagen, na gut, also die Soziologie ist quasi die Mathematik der Geisteswissenschaften im Verhältnis, also wenn sich sozusagen, also wenn sozusagen Soziologie die Mathematik der Geisteswissenschaften wäre, dann wäre, nehmen wir mal an, die Betriebswirtschaftslehre wäre sowas wie, keine Ahnung, angewandte Physik oder sowas, ne? So, was vielleicht auch ein bisschen, also worauf ich hinaus will, ist, die Mathematik hat ein Problem. Und zwar ein ganz großes. Die Mathematik kann nicht beweisen, dass sie richtig ist. Du kannst mit der Mathematik beweisen, dass die Physik richtig ist. Ja? Das kannst du alles machen, aber du kannst mit der Mathematik nicht sich, also die kann sich nicht selbst beweisen.
Sie kann nur funktionieren.
So, naja, aber sie kann, also mit Mathematik kannst du nicht die Mathematik erklären. Das geht nicht. Weil die Mathematik endet, am Ende kommt irgendwo eine Definition und die heißt, das ist jetzt so. Und ich vermute, und genauso wie sozusagen aus der Soziologie oder aus der Philosophie verschiedene, sag ich mal, Wissenschaften als Spezialisierung rausgefallen sind, ne, womit du kannst jetzt sozusagen, du kannst jetzt die Betriebswirtschaftslehre, könntest du vermute ich jetzt mal, mit den Mitteln der Soziologie vollkommen erklären. Du kannst genau sagen, warum das so ist und so weiter und so fort, ne? Lässt sich irgendwie herleiten. Aber was du nicht machen kannst, ist sozusagen die Soziologie mit Soziologie zu erklären. Das geht nicht.
Doch,
So.
doch, 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 und zwar als ein, also ich würde das
Das
genau,
ist
würde ich genau
interessant.
umdrehen. Das würde ich genau umdrehen. Ich würde sagen, der eins, also Mathematik kann nämlich funktionieren, aber die einzige Funktionstestung für Mathematik ist eine mathematische. Ja, also es gibt keine Außen, man kann nicht eine Außenwelt darstellen und sagen, jetzt funktioniert das nicht, die Primzahlen so zu definieren. Oder, also man kann ja nicht sagen, weil es jetzt schwieriger wird zu rechnen, funktioniert die Mathematik nicht oder so. Das heißt, die Funktionsfähigkeit der Mathematik ist hochironisch ein eigener Selbstverweis andauernd.
Ja, genau.
Nur durch ihre eigenen Operationen entwickelt sie sich und entwickelt sowohl, wie sie zu funktionieren hat, als auch wie sie funktioniert. Und an der Stelle würde ich auch sagen, diese Idee, dass wir sozusagen anfangen mit sowas wie Epistemologie, ja, wir haben erst Wissens die Theorie von Erkenntnis und so. Und jetzt arbeiten wir uns vor zu Wissenstheorie. Die müsste man streng genommen umdrehen und sagen, also es gibt, wann fängt man an, über Wissen zu sprechen, wenn nicht, wenn schon Wissenschaft, wissenschaftliche Selbstbeschäftigung eingesetzt hat. Und Soziologie ist sogar nur die einzige Wissenschaft. Und genau darin, dann würde ich dir zustimmen, genau an der Stelle ist sie nämlich wie eine Mathematik der Gesellschaft. Es gibt nämlich nichts anderes, was für die Soziologie noch zuständig wäre. Es gibt keine andere Wissenschaft, die sagt, wir erklären jetzt die Soziologie, außer die Soziologie. Ja, was sollte denn da kommen? Was soll man denn machen?
Ja, ja.
Philosophie der Soziologie ist nur Soziologie. Das ist eine Art von Soziologie zu betreiben. Und ansonsten gibt es keine Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Und genauso mit der Mathematik. Es gibt keine unmathematischen Mittel, mathematische Funktionalität zu überprüfen. Und was man ja an der Mathematik merkt, dass es so schwer ist, auf sie zu verzichten, obwohl man es gerne.
Sie kommt überall vor, genau.
Also Physiker würden ja am liebsten haben, dass die Mathematik mal endlich aufhört, damit man was Arbeitsfähiges hat. Und gar nicht auch noch alles dreht. Und mit der Soziologie ist es ja ziemlich ähnlich. Die kannst du ja auch schwierig dazu bringen, aufzuhören. Sogar im Gegenteil. Alles, was versucht, sie zum Aufhören zu bewegen, treibt sie noch mehr an.
Ja, ist interessant. Und ich habe jetzt, ich habe so eine Theorie, also wenn man jetzt über diese Unsichtbarkeit von, also mein Gedanke ist, jeglicher Gedanke, der gedacht werden konnte, ist schon mal gedacht worden. Und warum uns sozusagen bestimmte Dinge für unbekannt oder neu vorkommen, ist schlicht und ergreifend, hängt es damit zusammen, dass wir endliche Wesen sind. Also wir irgendwann sterben mal und dann ist ein bestimmter Teil unseres Wissens, der eben nicht verschriftlicht ist und so weiter, der stirbt mit uns und kommt dann irgendwie später. Kommt das mal wieder hoch, ne? So, also der Gedanke, der, wenn er gut war, kommt er wieder, ne? Also so, und jetzt hat man ja, also man hat das sozusagen das Problem, dass es irgendwie unsichtbar wird. Und jetzt habe ich mir so überlegt, naja, wenn man das jetzt mal voraussetzt und jetzt sagt man, okay, um jetzt zum Beispiel das Verhältnis von, also um jetzt dieses Problem der Computerwissenschaft zu lösen, wie sie denn jetzt sozusagen die Haltungsbedingungen für ihre komische künstliche Intelligenz erforschen könnte. Ja? Also wie kriegt sie irgendwas, nehmen wir mal aus der Landwirtschaft irgendwie mit. Da habe ich so überlegt, das einzige Ding, worüber sie sich, also was das irgendwie leisten könnte, wäre wahrscheinlich die Kunst. Weil in der Kunst, da hast du, so wie ich das zumindest beobachte, da hast du ja vollkommene Grenzenlosigkeit, da interessiert sich niemand mehr für irgendwas. Da kommt es auch nicht mehr darauf an, also du kannst jetzt zum Beispiel ein Computerspiel machen und kannst sagen, also da in diesem Computerspiel interessiere ich mich nicht für Fragen der Schwerkraft, das gibt es einfach nicht. So im echten Leben, also sozusagen wie hier jetzt, ne, also da wäre es ziemlich ungewöhnlich, wenn wir jetzt plötzlich einen Zustand hätten, wo keine Schwerkraft mehr da wäre. Ne? Aber im Computerspiel, da kannst du sowas machen, da kannst du dir sonst was ausdenken und so weiter. Also du kannst dort sozusagen etwas tun und kannst sozusagen in der Kunst, kannst du Wissenschaft betreiben, also richtig Wissenschaft, indem du auf diesen ganzen, sag ich mal, auf diese Behinderung, auf diese, was du eben beschrieben hast, ich muss da irgendwelche Texte, ich muss da Dingen folgen und ich bin eingesperrt in irgendeiner Disziplin und diese Einsperrung, die früher vielleicht nützlich war, die verhindert jetzt aber was, das könnte ich dann aber in der Kunst machen. Und da müsste man sich eigentlich nur noch drüber sozusagen unterhalten, wie kommt jetzt die Kunst zurück in die Wissenschaft? Und da sind wir bei dem, was du vor uns beschrieben hast, nämlich nur über sowas wie so ein Schimmelpilz. Ne, also indem es irgendwie Leute gibt, die so tun, als ob das Wissenschaft wäre, gehen auf irgendwelche Konferenzen, schreiben Artikel und tun so, als wenn sie das ernst, als wenn das Wissenschaft wäre, ist es aber natürlich nicht. Das ist was Künstliches, aber die Wissenschaftler können nicht mehr unterscheiden. Also die können das Künstlerische nicht sehen, weil sie ja nur das Wissenschaftliche sehen. Und damit siegert das sozusagen.
Aber ich würde den ernst zurück machen. Ich glaube, sowas ist langweilig und scheitert, wenn da jemand sich hinstellt und einfach nur so tut, als wäre das Wissenschaft, obwohl es keine ist, weil er dann ja denkt, er wäre zu etwas fähig, was die Professoren einfach nur nicht können. Die können unterscheiden, ob das Wissenschaft ist oder nicht, nicht, ne, weil er die austrickst. Mhm. Und er oder sie selber kann das unterscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich würde sagen, interessanter wäre es doch, und deswegen finde ich so ein 30-Bücher-Projekt interessant, interessanter wäre es doch zu sagen, ich mache jetzt dieses Projekt, mit, dass alle Bedingungen hochfährt, dass nicht Wissenschaft rauskommt, und versuche, dass Wissenschaft rauskommt.
Ja, genau, das ist ja die Idee,
um
die
ich habe. Ja? Genau, um nämlich zu testen, was sind denn eigentlich die Bedingungen von Wissenschaft? Also sind das wirklich diese Bedingungen, die wir denken, dass sie sind? Oder kann ich die hochfahren und es kommt noch welche raus, während wenn ich sie runterfahre, also ne, vielleicht diese Bedingungen zu entfernen, ist, macht vielleicht mehr Wissenschaft oder was weiß ich, was man dann herausfindet. Man weiß nicht, was passiert, aber man macht den verrücktesten Versuch von allen. Man sagt nämlich, ich teste jetzt mal Wissenschaft, indem ich alles erschwere. Ich setze mir alle Bedingungen, um unmöglich Wissenschaft machen zu können, und jetzt ist mein Ziel, Wissenschaft zu machen.
Ja, genau. Also das ist ja genau das, wo ich sage. Ne? Also sozusagen genau. in der echten Welt, in Anführungszeichen, in der Nicht-Kunstwelt, außerhalb der Kunst, würde jeder sagen, das ist unmöglich. Ne? Deswegen muss ich sozusagen hinüberwechseln in die Kunstwelt, wo ich eben unmögliche Bedingungen schaffen kann, indem ich einfach sagen kann, pff, ist mir doch egal. Und wenn es das Telefonbuch ist, es muss eine Zeichenreihe sein. Ne? Verschiedene Zeichenreihe, da lieferst du mir und da mache ich irgendwas draus und versuche, und irgendwie springt mich da bestimmt was Neues, also oder irgendwas ja. an. Ne?
Aber so, es ist, ich würde etwas vorsichtig sagen, also es ist nicht so leicht, weil
natürlich ist es nicht leicht.
Das ist, die Wissenschaft haben zwei unterschiedliche Probleme. Die Wissenschaft dadurch, dass sie enorm gut ist zur Exklusion, und die Kunst dadurch, dass sie enorm gut ist zur Inklusion. Ja, also in der Wissenschaft sagt man dann schnell, gerade in anderen Wissenschaften, dann beschäftigt sich irgendwer mit einem Problem und dann sagt man, ach, das ist ja eigentlich Philosophie. Geht zu den Philosophen. Oder die Philosophen sagen, geht zu den Künstlern oder was auch immer. Und die Künstler sagen, ach, das ist ja halt Kunst, das gehört zu uns. Und beides erschwert natürlich die Bedingung, wirklich was Folgenreiches zu tun. Weil beides ja keine Folgen hat. Beides sind ja, das ist ja die schlimmste Reaktion. Die schlimmste Reaktion ist ja nicht, wenn jemand sagt, du bist ein dummer Vollidiot. Die schlimmste Reaktion, wenn jemand ist aber eine Schicke, ist aber schick, was du da gemacht hast.
Ja. Ja.
Das führt zu absolut gar nichts. Ne? Das passiert nichts mehr. Ja, das ist höchstens nett.
Ja, aber das ist doch, verstehst du, also was ich sehr schwierig finde und was ich tatsächlich, also wie soll ich sagen, also für ein richtiges, sag ich mal, echtes Experiment oder für ein richtiges Spiel, ich will es mal nicht Experiment, ich will es mal Spiel nennen, für ein richtiges Spiel sind die Bedingungen, die ich habe, die ich mir jetzt gestellt habe, eigentlich also zu weich schon wieder, also weiß, da geht's in dem Sinne um nichts, ne? Weil ob das, also wie soll ich sagen, also dieses Spiel, was ich betreibe, das hat, da gibt es keinen Einsatz. Ne? Währenddessen, wenn man jetzt wahrscheinlich, also ein richtig gutes Spiel wäre es, wenn man jetzt an irgendeinem Lehrstuhl wäre und das machen würde. Ne? Also ich wäre jetzt wirklich irgendwo, nehmen wir mal bei den Computerwissenschaftlern, und da würde es einen Professor geben, der sagt, ist mir doch egal, ob du jetzt bei mir das Diplom für eine echte Diplomarbeit im Sinne von klassisch oder für irgendwas bekommst. Ne? Also das wäre jetzt so, und worauf ich jetzt erstmal im ersten Schritt vielleicht mal hin will, das ist einerseits, also das Ding mal wirklich durchziehen, also mal wirklich diese 30 Bücher. Ich habe mir jetzt auch im April gibt's eine Konferenz, ist so eine Grenzkonferenz, ne? Also du merkst schon, so richtig traue ich dem noch nicht. Also die betrachten die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft. Ne? Und da werde ich mich jetzt auch mal dafür registrieren und mal gucken, vielleicht akzeptieren sie das und werde ich einfach dieses Projekt da vorstellen. Ne? So, aber du merkst schon, dass ich mir immer noch den Weg offen halte, zu sagen, ja gut, das ist ja Kunst. Ne? Deswegen hat das jetzt, also wenn es jetzt scheitert, das sozusagen in die Wissenschaft rüber zu drücken. Ne? Und dann müsste man tatsächlich, also wenn man jetzt erstmal nachgewiesen hat, okay, also dieses 30 Bücher und ich kompiliere da etwas daraus und da lässt sich tatsächlich so ein Text verfertigen, der lässt sich auch kommunizieren auf irgendeiner, also auf einer halbwissenschaftlichen Konferenz vielleicht. Dann wäre das nächste, die nächste Eskalationsstufe, dass man sagt, okay, jetzt werfe ich nochmal die Existenz rein. Also im Sinne von, ich schreibe mich jetzt wirklich irgendwo ein und mache da irgendwas. Ne? Keine Ahnung, ob sowas geht. Also das wäre nochmal zu untersuchen. Und dann sozusagen wirklich unter Aufsicht eines Professors oder einer Professorin, die da echt ihren Namen dafür hergeben wird. Ne? Das wäre dann wirklich so ein Ding, wo ich sage, damit hätte man es wahrscheinlich echt erreicht, dass man noch so eine Art Arbeitsweise, sag mal, zeigen könnte, die, dass sie möglich ist, die wirklich was bringt, die nämlich tatsächlich irgendwas, was, sage ich mal, verschlüsselt in irgendwelchen Romanen oder irgendwo schlummert an schon mal Gewussten, ja, an Ausgedachten, an Lösungen für irgendwelche Probleme, die wir jetzt noch nicht kennen, sozusagen sichtbar macht. Na, also wenn man jetzt drüber nachdenkt, also was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist Lösung von irgendwelchen Problemen, die sich stellen. Dann, genau, also das funktioniert so ein bisschen. Also bei dem Stanislav Lem gibt's eine Geschichte, wo der, also gibt's irgendwie so ein Astrophysiker oder was weiß ich, also der hat da so eine Theorie über den Kosmos entwickelt. Und diese Theorie ist aber so unglaublich, dass er sie in Form eines Romans verpacken musste und sich darauf verlassen hat und gesagt, okay, das wird irgendjemand in der Zukunft lesen, diesen Roman, und wird feststellen, das ist ja in Wirklichkeit eine Theorie über diesen, über den Kosmos, ja. So, und so ähnlich stelle ich mir das vor. Ne? Also wenn man diesen Gedanken ernst nimmt und sagt, okay, in einem Roman ist sozusagen in Fiktion verpackte Wirklichkeit, ne? Dann rechtfertigt, dass ich irgendwelche Romane also wissenschaftlich zitieren können muss. Also ich muss sie ernst nehmen können, obwohl sie, sag ich mal, Fiktion, uns als Fiktion.
Ich kann sie vollkommen ernst nehmen. Ich kann sie ja nämlich jetzt ernst nehmen, weil ich sagen kann, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich sonst alles andere ernst nehmen können sollte.
Ja, genau. Das ist ja mein Gedanke.
Welche Autorität sichert mir denn überhaupt noch, dass irgendwas dieser anderen Sachen weniger fiktional sei und als das? Selbst wenn es so gewollt ist und mit allem guten Willen der Welt, das mag schon angehen, aber so einfach funktioniert das nicht. Und zum Glück müssen, es geht ja auch gar nicht so sehr um das Probleme lösen für die Wissenschaft. Also dann wäre die Wissenschaft wäre gescheitert. Aber holla die Waldfee. Also wir haben heute bestimmt einiges mehr Probleme. Mein Lieblingsbeispiel sind auch immer die Menschenrechte. Also wenn man meint, die Menschenrechte wären dazu eingeführt worden, damit gegen die Menschenrechte nicht verstoßen worden wäre, der muss ja sagen, es ist wirklich nichts passiert. Also heute weniger gegen Menschenrechte verstoßen werden würde als vor deren Entstehung. Dafür sind sie natürlich aber auch nicht da. Sie sind dafür da, um über deren Verstoß um deren Verstoß problematisieren zu können. Mhm. Und gewissermaßen macht Wissenschaft ja das Gleiche. Das ist ja auch so ein bisschen verrückt. Also Wissenschaft ist eine Selbstbeschäftigung vom Wissen mit sich selbst.
Ja.
Eine richtige Belästigende auch noch. Nicht nur, was weiß ich, was kann ich wissen und so, sondern was kann ich wissen überhaupt über das Nicht-Wissen? Ne, was ist da überhaupt noch herauszuholen?
Naja, weil das Paradoxe von dieser Wissenschaft ist, in dem Augenblick, wo du was rausbekommst, also in dem Augenblick, wo sich vermeintlich dein Wissen vergrößert, vergrößert sich auch dein Nicht-Wissen.
Genau, also, weil die Wissenschaft nicht daran interessiert ist, Wissen zu vergrößern. Die Wissenschaft ist nur daran interessiert, Wissenschaft weiterzuführen. Die Wissenschaft hat kein Interesse daran. Es ist doch unwichtig für die Wissenschaft, ob es mehr oder weniger Wissen gibt, solange die Wissenschaft weitergeht. Mag es nach Operation X weniger Wissen geben, wie auch immer das aussehen sollte. So oder so, solange das dazu führt, dass Wissenschaft weitergeht, geht Wissenschaft weiter. Und wenn es nach Operation Y mehr Wissen gibt, aber die Wissenschaft hört auf, hört die Wissenschaft auf. Das heißt, das Einzige, worauf Wissenschaft ausgerichtet ist, ist weder Wissensproduktion noch Wissensverhinderung oder sowas, sondern die Wissenschaft ist auf Wissenschaft ausgerichtet.
Ja, also Wissenschaft ist so ein bisschen, das kann man selbst beobachten, an einem nebligen Tag. Ne? Also du kannst bis zu einem gewissen Punkt, kannst du gucken, ne? Und dann wird's grau, neblig, also es wird dann unsichtbar. Und jetzt läufst du einfach auf diesen Punkt, den du nicht mehr siehst, läufst du zu. Und dann wirst du feststellen, dass du zwar jetzt dahin gucken kannst, aber dahinter gibt es auch wieder einen Bereich, wo es unsichtbar ist. Also so ähnlich ist das mit der Wissenschaft eben auch. Also in dem Augenblick, wo sie etwas sichtbar gemacht wird, also sieht sie auch nicht nur das, was sie erkannt hat, sondern sie sieht auch noch, was dahinter sozusagen auch noch an Unbekannten.
Es gibt so
genau,
einen
also.
wunderschönen Band von Hans Blumberg über die Matthäus-Passion von Bach, der mit dem ersten Kapitel anfängt und Horizontabschreitung nennt er das und sagt, es geht hier um Horizontabschreitung, eine Metapher, die nicht funktioniert. Man kann Horizonte nicht abschreiten.
Ja,
Und
ja.
deshalb passt sie. Und genau das ist es nämlich. Genau, also Wissenschaft ist eine Art von Horizontabschreiten. Egal, was sie tut, egal, wie viele Horizonte sie abschreitet, das Einzige, was passiert, ist nur, dass Horizonte sich verschieben. Aber das ist ja auch gar nicht so wenig, dass Horizonte sich verschieben.
Ja, genau, also und jetzt könnte man ja, aber in dem Augenblick, also wenn man jetzt nochmal dieses Nebelbild nochmal sich hernimmt, da wird man ja sehr leicht feststellen, wenn man sich jetzt sozusagen nach vorne bewegt, dass hinter einem wird es auch wieder dunkel. Und das ist ja das, was wir erleben. Ne? Und jetzt gibt es ja so eine gewisse, wo man sagt, jetzt könnte man mal drüber nachdenken, wie kann ich sozusagen eine Laterne hinter mich, also wie kann ich Laternen bauen, dass trotzdem das, wo ich schon mal dran vorbeigelaufen bin, dass das sichtbar bleibt. Ja? Und das wäre eben die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich erkenne an, dass es kluge Gedanken in irgendwelchen Romanen gibt und die müssen trotzdem irgendwie sichtbar sein. Ne? Wobei man es tatsächlich, also ist auch eine, also ja, das Problem mit dieser sozusagen Wissenschaft und so weiter, also man kann dieses Vorgehen, was ich mache, kann man ja auch für was anderes benutzen. Ne? Also man kann es automatisieren. Zack, kann die Bibliotheken fluten und kann damit sozusagen, also wenn man das massenhaft betreibt, im Grunde genommen dieses ganze System der, also sozusagen dieses Bachelor- und Masterarbeitswesen kann man im Grunde genommen damit zerstören, indem man eigentlich, also indem sozusagen diese Automaten Abschlussarbeiten von den Arbeiten, die ein normaler Student abgibt oder eine Studentin nicht mehr unterscheiden kann und dann kann man es auch weglassen. Also das ist so, und im Grunde genommen, das kann man ja auch beobachten, es ist ja von so Karriereberatern, ne? Also da heißt es immer, ja, ein Abschluss ist eine Eintrittskarte ins Berufsleben. Was du da konkret gemacht hast, interessiert niemanden. Es interessiert tatsächlich niemanden. Und dann könnte man auch tatsächlich sagen, also dann macht man nicht noch Papierverschwendung, lassen diesen ganzen Abschlussarbeitsquatsch weg und verlangen von dir nur, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also dass du da vielleicht deine Zeit verbringst
Ja.
oder sowas. Ne? Also das wäre auch eine Variante.
Geselligkeit beispielsweise.
Genau, also das könnte man.
Warum der Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast?
Ja.
Der hat das mal in der Diskussion, ich glaube mit Moritz Klenk und noch wem, hat er ein bisschen provokant gefragt, warum eigentlich nicht Geselligkeit als Abschlussprüfung? Und es war hervorragend zu sehen, wie die Reaktion darauf, ne? Ja, kann man ja, wenn man darüber schreibt oder so. Und er so, nee, ich meine die Geselligkeit als Abschlussprüfung. Und um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass diese Papierverschwendung, die ist keine Papierverschwendung, sondern die ist der sozusagen das Mammon der Bürokratie. Ja, also das Papier auszufüllen ist auf eine bestimmte Weise. Das macht es sehr anschlussfähig und das macht bestimmte andere Formen auch sehr schwierig fähig. Also Formen wie Ironie und Witz und Albernheit und Skurrilität. Formen, die für die noch gar nicht entschieden ist, ob es vielleicht vollkommen unvernünftig war, sie zu machen. Und zwar mit aller Zustimmung auch der Beteiligten, die sich noch nicht bestimmt haben. Also unbestimmt, das ist eine unbestimmte Form.
Genau, also du kannst mit einem Formular kannst du nichts Unbestimmtes, genau, das geht da nicht. Das ist, dafür ist es. Da hatte ich ein interessantes Gespräch vor, nehmen wir mal einen halben Jahr mit dem Marcel Schütz. Das ist so ein der an der Uni Bielefeld und an der Northern Business School in Hamburg. Und ab und zu schreibt er
Sagt
mal
mir
jetzt,
sogar irgendwas,
ja,
ja,
der schreibt auch
in
in
der
der
Gruppe, ja.
NZZ, also ganz wunderbarer Mensch. Der beschäftigt sich halt so mit Organisationen, was ist da eigentlich und mit Veränderungen und so weiter. Und den habe ich einfach mal so gefragt, sage ich, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also mit Ironie, Witz oder sowas. Und dann sagt er, dass das, also innerhalb einer Organisation, du kannst eine Organisation kannst du nicht ironisch begegnen, weil sie schlicht und ergreifend nicht versteht. Also
Nein, weil sie
sie
nicht,
kann es nicht.
weil Konkurrenz sich bildet. Weil Konkurrenz, also eine Organisation, jeder Witz, jede Ironie und jede Albernheit organisiert ja gleichzeitig immer zwei Arten von Anschlussmöglichkeiten, mindestens zwei Arten von Anschlussmöglichkeiten. Oder vielleicht, also nicht zwei Arten von Anschluss, sondern zwei Level von Anschlussmöglichkeiten. Ne? Also nicht, während alle anderen in der Organisation ja nur Folge und Verweigerung
Ja.
sozusagen ermöglichen. Und das bedeutet, der Witz kann egal sein, wie er will, aber er wird immer auch die Kon also er, und das ist ja aber eigentlich das Interessante an ihm. Das ist ja deshalb, weil man sagen würde, das ganze 20. Jahrhundert, schon im 19. Jahrhundert fängt es an, da ist die Kunst voll von Beschäftigung mit Ironie, mit dem Mittel der Ironie. Warum ist eigentlich warum ist das Einzige, was die Wissenschaft zur Ironie zu sagen hat, so unironisch? Und auch vollkommen verständnislos hat man häufig das Gefühl, von sehr klugen Leuten vollkommenes Zeug, das man nicht hätte sagen müssen, dann scheint das ja zu sein, weil das eine Form aufmacht, die nicht sicher ist. Also nehmen wir den einfachsten Fall an, dass ich zu dir sage, man müsste alle Philosophen für 5 Jahre erstmal einsperren in eine Einzelkammer. Wenn sie es danach noch sein dürfen wollen, dürfen sie es. So, du kannst das nun ernst nehmen und dann sagen, oh, wie kannst du sowas wollen? Aber ich werde dir nicht erklären können, dass ich das ironisch meine, ohne selber die Ironie aufzugeben. Weil würde ich jetzt sagen, hör mal, das war doch ironisch, dann könntest du lachen und sagen, ja, du hast das Spiel nicht weitergespielt, ich habe es doch nur mitgespielt. Ja, ich war auch
Ja,
ironisch.
genau.
Und genau dort besteht die Ambiguität, dass die Ironie nicht funktioniert, ohne dass beide Ebenen immer mitlaufen. Also es gibt nicht, dass es sich entscheidet, es war nur ironisch, wie man das häufig sagt, sondern Ironie bedeutet schon, dass es immer mindestens zwei Ebenen gibt. Und die führt, ne, also, und nicht nur das, mit der Ironie ist es ja noch viel schlimmer. Mit der Ironie ist es ja sogar noch so schlimm, dass nicht nur mehr gemeint ist, als gesagt wird, sondern es ist auch immer mit gemeint, das und wie es gesagt wird. Und das führt zu etwas, was die gewissermaßen diese Primitivität von bürokratischen Organisationen nicht gut verarbeiten kann.
Ja, also das ist, also ich habe mal in der Unternehmensberatung gearbeitet und da war immer so mein Streben, und das ist jetzt vielleicht sogar heute auch noch so, zumindest in den Arbeitszusammenhängen, in denen ich so unterwegs bin, dass ich immer gucke, okay, ich möchte eigentlich ganz, 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 ganz wenige Regeln haben, aber die müssen so einigermaßen, also und aus diesen Regeln kannst du ganz, also wenn aus einfachen Regeln kannst du ganz viel bauen, ne? Weil wenn du viele Regeln hast, dann kommst du sofort, dann hast du so was Widersprüchliches dir aufgezogen. Und das andere, worauf ich hinaus will, ist eigentlich dieser Punkt der Standardisierung. Weil wenn etwas standardisiert ist, ja, dann brauchst du darüber nicht mehr nachdenken, ne? Also ganz einfach, Maschinenbau, ne? Also wenn du jetzt im Maschinenbau gibt es ja die, was weiß ich, Fünfer, Sechser, Achter und sonst was für Schrauben. Wenn es das nicht geben würde, sondern es gibt die Siemens-Schraube in der Größe XY und dann gibt es die Bosch-Schraube in der Größe XY, dann, also das würde, also an dieser Stelle, der fehlende Standard, der würde zwar viel ermöglichen, also man hätte da jetzt, könnte sich X von Spezialschrauben vorstellen, aber über einen Standard sind bestimmte Dinge schon geklärt und die schaffen dann wieder Freiraum für Dinge, die noch nicht, also worauf es sich lohnt, sozusagen Gedanken zu verschwenden. Ne? Und das ist eben so, dass so ein Formular, ja, also wenn man das jetzt so auffassen will, dann ist es eben so eine Standardvorgabe und so ein Formular, da fehlt eben genau das. Also da kannst du nicht eintragen. Das meine ich jetzt ironisch, ne? Also das kommt da
Doch,
nicht
genau,
vor.
nur das kannst du dort eintragen. Aber was, ne, aber was passiert dann? Also, die einzige Art, wie Formulare überhaupt mit Ironie umgehen können, ist, bitte alles Ironische in Kursiv. Oder so. Also,
Genau.
aber es muss klar sein. Und genau dadurch wird natürlich das genau wieder, dadurch ist es natürlich doch nicht möglich. Da hast du dann schon recht. Aber weißt du, also, das wäre, die einzige Reaktion wäre vollkommenes Unverständnis. Ach, wir können doch ironisch sein, wenn wir ein Sternchen da dran machen. Oder so.
Genau, du
Das ist
musst
doch
es vorher sagen. Du
jetzt,
musst es vorher
ja, genau.
sagen.
Sag es vorher. Dann darfst du das schon tun. Du darfst etwas heimlich machen, aber kündige es an, bitte.
Genau, und das meine ich eben. Also das sozusagen, also Organisation, weil sie eben sozusagen, sie kann es nicht. Also sie kann nicht mit Ironie, Witz und so weiter umgehen. Sie bricht da zusammen. Und deswegen, das kann man so in der Kunst wiederum, da geht sowas, ne? Also da kannst du das ja machen, weil du da eben keine Grenzen hast. Zumindest so sehe ich jetzt, also wird bestimmt irgendjemand um die Ecke kommen und sagen, also natürlich gibt es in der Kunst Grenzen und so weiter und so fort und wird einem da irgendwas erzählen. Aber so wie ich das jetzt aktuell so verstehe und das ist eigentlich so, dass, wo ich sage, also das ist für mich so die einzige, will ich nicht sagen Hoffnung, aber das ist so der einzig gangbare Weg, den Umweg so zumindest an der Grenze von Kunst und Wissenschaft entlang zu schrammen, um sozusagen dort diese Irritation auf der Wissenschaftsseite wieder hervorzurufen, indem du da einfach irgendwas, also was so aussieht wie Wissenschaft, was auch sogar welche ist, aber eben nicht auf dem oder auf für die Wissenschaft ungewöhnlichem Wege erzeugt wurde, ne? Also
Also ich würde sagen, ich war letztens auf einer Lesebühne. Auf so einer, in irgendeinem Berliner Bar war ich auf so einer Lesebühne und ich mit der Möglichkeit, Leuten gegen den Kopf zu stoßen, ich mag keine Poetry Slams. Ich finde das meist, ich habe da noch nicht wirklich viel Gutes gesehen und ich finde das als der Art, wie es organisiert wird und sich darstellt, sehr unappetitlich. Das muss
also
man,
das ist
da
doch
muss man
irgendwie,
besser seine
also
Freizeit verbringen.
das ist doch irgendwie, du hast ein Mikrofon und dann sagst du irgendeinen Text oder sowas, ne?
Genau, und es ist ein bisschen fancy alles und es soll irgendwie auch lustig sein und wer weiß. Ich liege wahrscheinlich falsch und das ist alles ganz großartig, aber großartig finde ich es trotzdem nicht. Und ich war auf so einer kleinen Lesebühne und es war wirklich eine lächerliche kleine Lesebühne. Also es war ganz klein und es waren viele ältere Leute auch da, die da ihre Texte vorgelesen haben und die waren großteilig, weiß ich nicht, ob die gut oder schlecht waren, aber genau daran lag der Punkt. Der Erste, der sich auf die Bühne gestellt hat sich hingesetzt und gesagt, ich lese jetzt meinen ersten, ich habe zwei Texte mit, ich lese jetzt meinen ersten Text vor. Und das Thema war außer mir, glaube ich. Und sein erster Text ging, ich weiß ihn noch auswendig, hier dreht sich alles nur im Kreis. Was für ein Scheiß. Und dann sagte so, das war mein erster Text, jetzt kann ich den zweiten vorlesen. Und ich fand das großartig, weil ich dieses sehr ernst genommen habe, dieses jetzt kann ich meinen zweiten vorlesen. Also jetzt, wo wir alles an Ansprüchen und so einmal beleidigt haben, was geht. Jetzt können wir auch lesen. Ne, jetzt können wir uns aufhören, Gedanken zu machen, ob das cool ist. Das ist nicht cool. Das ist auch nicht witzig. Das ist ein bisschen albern, aber es ist trotzdem nicht mal albern. Das ist einfach nur lächerlich, sowas vorzulesen. Aber jetzt können wir lesen, weil jetzt kann man auch darauf verzichten, sich darüber Gedanken zu machen. Und nach den beiden Texten meldete sich eine Frau und fragte, kann man auch direkt Feedback geben? Und darauf sagte jemand aus dem Publikum, ach, Feedback muss auch nicht immer sein. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen, weil, und ich glaube, darin liegen auch die so Chancen von halt so Gruppierungen aus gewissermaßen so intellektuellem Abfall, wie Twitter ihn darstellt. Ja, wo ja jeder seinen Abfall, und nicht Müll, sondern wirklich den intellektuellen Abfall, der irgendwie dort nicht reinkommt, wo schon passt, aber auf Twitter kann man alles noch raufhauen,
Ja.
was man noch so übrig hat, weil dort immer schon klar ist, das Niveau ist schon nach Hause gegangen.
Ja, genau, also du hast, also das meine ich eben, es ist Also es hat niemand den Anspruch oder die Erwartung, dort irgendetwas im Sinne von, ja stimmt, du sagst Anspruch und damit bist du genau richtig an der richtigen Stelle eigentlich. Also du kannst an die Twitter-Kommunikation nicht den Anspruch der Ernsthaftigkeit oder sowas. Also wenn es ernsthaft wäre, dann wäre es zufällig. Und genauso wie es zufällig auch unernsthaft wäre. Ne? Also
ja, genau.
Es ist voraussetzungslos und das ist aber etwas, womit sich sehr gut arbeiten lässt, weil du dann nämlich alles schön verwursten kannst. Also du kannst dann anschließen. Also ich habe sowas, wie gesagt, also wo mir dann irgendwelche Filmzitate einfallen, wo ich dann immer sage, was weiß ich hier, Filmzitat XY, Figur sagt, ne? So. Und das kannst du da reinkippen und dann kommt wieder der Nächste und sagt, ja stimmt, das erinnert mich an irgendwas anderes oder ja passt oder du liest wieder irgendwas. Ne? Also dieses, und das ist doch eigentlich das Schöne, dass du auf der einen Seite etwas hast, wie soll ich sagen, für denjenigen, es gibt so etwas, wovon ich mich jetzt aber auch wieder verabschiede, das ist dieses Alarmistische und wir müssen jetzt und so weiter, ne? Wo ich sage, nee, wenn etwas passieren muss, im Sinne von zwangsläufig, dann brauche ich darauf nicht hinweisen, weil es eh passiert.
Ja,
also,
diese schöne Verantwortungslosigkeit von Leuten, die Texte vortragen, dass endlich was getan werden muss, und da muss man erstmal ihr Buch oder so dafür kaufen. Dabei, also wie unverantwortlich eigentlich, dass die nicht direkt erstmal tun, was sie wissen, was getan werden muss, und zum Zweiten ihre Bücher nicht vollkommen verschenken, weil da doch drin steht, was getan werden muss. Und sonst geht die Welt unter. Also,
Naja, und dieses, und mir geht es ja um dieses Müssen. Also das sind auch so Sachen, wo ich sage, wenn es passieren muss, also wenn es zwangsläufig ist, dann brauche ich darüber, über diese Zwangsläufigkeit nicht zu informieren, weil das merkt man dann schon. Ne? Also das so.
Und man merkt nämlich genau das Gegenteil. Ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Es ist gut möglich, dass es Klaus war oder Reisegänst oder Michael oder so. Warum können wir uns sicher sein, dass trotz dieser ganzen Beweise von Wahrnehmungstäuschung unsere Wahrnehmung hervorragend funktioniert? Weil die Leute, die uns Vorträge halten über Wahrnehmungstäuschung, danach auch mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Ja? Mhm. Und das dazu, dass wir mehr Vertrauen haben, denn wenn die Leute, die über Wahrnehmungstäuschung sprechen, danach mit dem Auto nach Hause fahren, dann wissen wir, unsere Wahrnehmung ist es ganz sicher bestellt. Und ungefähr ja. Das passiert ja. Also diese Alarmisten sorgen ja genau für das Gegenteil, denn wenn wir denken, wenn die so viel Zeit haben, Alarm zu schlagen, dann kannst du um den Alarm so schlimm.
Ja, das ist die eine Sache ist sozusagen zu sagen, also im Übrigen, also ich, es könnte gut möglich, oder also es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass irgendwie das Haus abbrennt und wir müssen jetzt irgendwie anfangen, einen großartigen Wassergraben, um dieses Haus zu bauen und so weiter. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, und das ist das, was ich so vermisse, dass da jemand sagt, ja, pass mal auf, was ist denn, wenn wir mit diesem blöden Wassergraben nicht fertig wären und das Haus trotzdem anfängt irgendwie zu brennen? Ja, also auf diesen Fall ist niemand so richtig vorbereitet, ne? Weil jetzt sind wir alle damit beschäftigt, diesen Wassergraben irgendwie zu machen und wir müssen CO2, aber für den Fall, dass das sozusagen trotzdem passiert, dass die Wissenschaft genau das macht, was sie schon immer gemacht hat, sich nämlich irren, ja, indem sie sagt, ach siehste, stimmt, ne? Ist ja, ne, es kommt alles ganz anders. Also für diesen Irrtumsfall. Über den denkt niemand nach, ne? Und das glaube ich, das wird am Ende das Überraschende sein. Also dass wir auf alles Mögliche vorbereitet sind, aber auf diesen Irrtumsfall eben nicht. Und der wird uns dann, also das war ja die Ironie, dass dieser Irrtumsfall uns das Genick brechen wird und uns dann sozusagen ausrotten wird. das wäre wirklich in dem Sinne ironisch.
Das hätte fast schon Applaus verdient.
Aber wir würden es, also das Ergebnis, also sozusagen, wir würden das Ergebnis nicht mehr mitbekommen. Ne? Also, aber na gut, vielleicht wird es noch reichen, dass man dann noch mal so kurz drüber lacht. Ne? Aber
ich würde, diese Sache ist ja auch, dass dieses Alarmistische in seiner Handlung typische Double-Bein-Strukturen immer hervorruft. Ne? Hm. In der Philosophie erinnert mich das immer so daran, du weißt nicht, wie viele Doktorarbeiten in der Philosophie es gibt, die einen Anfang setzen für ein Projekt, das noch gemacht werden muss.
Ja, aber das ist doch der Sinn, also das ist doch...
Ja, genau, es ist immer der Auftakt zu irgendwas. Also das fängt ja an mit Kantskritik der reinen Vernunft. Das waren ja auch immer alles wieder, ne, und dann die Kritik, und das könnte man ja auch sagen, das sind alles wieder neue Auftakte und alle machen das immer und dann schreiben so ein neues Buch, das wieder auftakt. Und ungefähr sowas hat das. Also es wird die ganze Zeit immer wieder Alarm geschlagen von der Seite, aber es wird nicht wirklich was gemacht, wo man denken könnte, das ist wirklich alarmistisch. Also wenn der Wissenschaftler sagt, hören Sie, wir haben keine Zeit, dass ich meinen Vortrag halte, wir müssen jetzt was tun, dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen. Ja, wenn der seine Zeit nicht ausnutzt, die ihm nach der Uhr zur Verfügung steht, dann ist aber holla die Waldfee. Aber was passiert ist, dass die sagen, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen darüber sprechen, morgen sind wir tot. Und dann sagen sie, wir haben aber keine Zeit mehr, weil gleich ist es halb. Dann kannst du doch nicht wirklich überzeugt sein, dass die das ernst meinen. Was nicht heißt, dass ich das irgendwie für einen Hoax halte oder für irgendwie Quatsch oder Verschwörung, dass beispielsweise Klimaprobleme oder so gibt. Ich will denen das gerne glauben. Aber dass die wirklich denken, dass diese Art, damit umzugehen, was anderes ist als lächerlich. Also einen Vortrag zu halten und dann zu sagen, hör mal, jetzt laden wir einen Professor aus, der sagt ein bisschen was dazu, wir denken alle ein bisschen kritisch nach. Also ja, ja. Das ist traurig für erwachsene Menschen.
Ja, und das, also ich hatte auch letztens so eine gewisse wie soll ich sagen, also ein gewisser Pessimismus so beschlichen, so seitlich von hinten kam er da an, da habe ich die Anstalt geguckt und habe mir das so angeguckt und dann dachte ich so bei mir, wem erzählen die das eigentlich? Ich weiß es doch, also warum machen sie dieses Programm? Weil die Leute, die da drinnen sitzen, die haben das, was sie da irgendwie sagen, schon, also sie sind ja informiert, ne? Also die wissen das ja alle, ne? Also warum sagen die das dann am Ende dort nochmal, ne? Also warum ist es richtig, dass es dieses Kabarett gibt und warum findet das überhaupt noch statt? Also im Grunde, also ich hatte irgendwie so ganz plötzlich dieses Gefühl, dass das falsch ist. Also dass dieses Kabarett eigentlich auch, und da habe ich mir so gedacht, das ist vielleicht das, wo es immer hieß, das Kabarett ist tot. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich. Also es findet nur noch vor sich selbst statt.
Ja, es ist unappetitlich. Es ist wirklich, es ist ein bisschen wie Kadaver ausweiden oder so. Weißt du, also sowas tut man einfach nicht. Ne? Dieses, und so sollte man auch nicht diese Art von Kabarett schauen. Weil da wären ja die toten und stinkenden und faulenden Leichen des Bundestages nochmal aufgearbeitet am Abend.
Ja, also ja, das ist doch vielleicht, also vielleicht.
Und da ist es das auch wieder.
Vielleicht ist das sowas wie so ein Passionsspiel. Ne? Also, wenn man jetzt nach wo ist das Oberammergau guckt, ja, Passionsspiele alle 10 Jahre, da wird ja nicht mal wirklich der echte Jesus gekreuzigt, sondern da wird so getan. Ne? Und vielleicht.
Alles andere wäre sehr traurig
für Jesus. So, und das also,
will man vielleicht doch nicht zumuten, jedes Jahr.
Und vielleicht handelt es sich bei diesem Kabarett auch nur noch darum, um so eine Art sozusagen Wiederholung, Wiederholung von etwas, was früher mal wichtig gewesen ist, was früher richtig, also wo es vielleicht diese Informiertheit in dem Sinne nicht gab, also wo es tatsächlich wichtig war, dass es, also das Kabarett hatte echt was geleistet. Ja, und weil dieses Kabarett, was wir heute haben, und das ist vielleicht auch auf das, was wir da eben bei Twitter und sonst wo sehen können, wo dann immer noch mal gesagt wird, das ist alles ganz schlimm, ne? Also und wo ich sage, naja, ich weiß schon, dass es ganz schlimm ist, ne? Aber dann gehe ich da raus oder ich habe diesen Tweet gelesen und mache irgendwas anderes und dann habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es ganz schlimm ist, ne? Also und das ist, wie soll ich sagen? Also für mich ist das sowas. Ich habe mal, da war ich so 11 Jahre. Da hat meine Mutter hier in der Gegend so Villen, so alte Villen, sag ich mal, bautechnisch untersucht. Ja, und da war so eine alte Frau und die hat eine offensichtlich sinnlose Arbeit gemacht. Und da hat dann, pass auf, da hat die einen Begriff, den habe ich bis heute nicht vergessen. Da hat sie gesagt, ja, kommen Sie ruhig rein, ich mache nur etwas Verzweiflungsarbeit. Also die war schon so alt, die hat auf den Tod gewartet und auf dieses Warten hat sie sich sozusagen überbrückt, hat sie sich die Zeit kurz gemacht, indem sie also sie hat sozusagen das, was sie gestern abgewaschen hat und in die Schränke geräumt, hat sie heute nochmal aus den Schränken geräumt und nochmal abgewaschen. Also das hat sie mit Verzweiflungsarbeit. Und vielleicht haben wir es, dieses ganze Alarmistische ist so eine Art Verzweiflungsarbeit, weil man nicht weiß, wie man es richtig macht. Ne? Also
ja, genau. Man weiß nicht, wie man, wir haben es zu tun, wir wissen enorm gut, wie wir mit Wissen umgehen, aber wir wissen noch enorm schlecht, wie wir mit unserem Wissen über Unwissenheit umgehen, aber wir wissen immer mehr darüber, wie unwissend wir sind. Ja, und wir haben das aber noch nicht so richtig raus. Wie wir das, und das ist vom Professor sehr schlecht, weil Professoren sind nun mal nicht dazu da, Fragen zu haben, sondern so altväterliche Erklärungen abzuliefern. Und wir merken, dass wir mit Professoren eigentlich auch nicht mehr, das klingt jetzt böse, und ist es wahrscheinlich auch, es ist nun mal so, wir können damit ehrlich gesagt nicht mehr viel anfangen, glaube ich, mit diesen Professoren. Das sind nur noch bessere Lehrer.
Naja, aber das ist ja vielleicht.
Klingt das nicht mehr so viel.
Aber das ist doch vielleicht, also ich denke jetzt schon wieder, man könnte ja auch anders denken. Man könnte auch sagen, naja, gut, man könnte das wie so eine Art Taschenkrebs, ne? Also man könnte es machen wie der Taschengriff. Man sagt, okay, es gibt hier ein Schneckenhaus, das ist verlassen, das ist uns als, nehmen wir mal an, als Universität bekannt. Ja? Und da gehe ich jetzt als Taschengriff rein in dieses Gebäude. Von außen sieht es immer noch so aus wie eine Universität. Aber ich mache da was ganz anderes draus. Ich bediene mich der dort vorhandenen Lehrräume und so weiter und der Strukturen, also es gibt Geld und so weiter. Ne? Ich muss, also die einzige Geistesleistung, die ich aufbringen muss, ist, wie kann ich sozusagen der Umgebung, also der Bürokratie irgendwie klar machen, dass alles okay ist, ne? Wie so eine Art Parasit oder sowas. Ne? Vielleicht müsste man mehr in diese Richtung denken, dass man sagt, okay, man müsste mehr wie so ein Parasit denken, dass man sagt, okay, die Universität als, sag ich mal, Ort, wo man anwesend sein kann, die stellt niemand mehr in Frage. Und jetzt geht es sozusagen nur noch darum, dass man sagt, okay, wie kann ich dort reinkommen und innerhalb von kurzer Zeit ein Büro finden, wo ich hinter mir die Tür zumache und wo niemand mehr eine Frage stellt, wie bist du da reingekommen, sondern das wird selbstverständlich angenommen, dass du da drinne bist. Ja? Also im Sinne von das, was wir ganz am Anfang hatten, damit ist geklärt, wie sich dein Konto füllt. Ne? Also das ist im Grunde genommen die Leistung dieser neuen Universität. Die stellt nicht mehr die Fragen, was weiß ich, bist du Professor oder sowas, sondern die stellt einfach nur eine Frage, wie lautet deine Kontonummer? Ja? Und dann kannst du machen, was du willst. Die stellt dir alle mögliche Infrastruktur bereit. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das, dass das in zunehmendem Maße vielleicht doch eine Möglichkeit ist, sag ich mal, das wieder zurückzuholen oder da irgendwie noch mehr darüber zu erfahren, indem man das einfach anderen Leuten sozusagen überlässt und sagt, okay, wir müssen jetzt ja aus irgendwelchen Traditionsgründen, das nennen wir schon noch Universität, aber in Wirklichkeit ist das was ganz anderes.
Ja, das könnte sein. Das wäre interessant, wenn man sich darauf einigen würde, sozusagen zu sagen, warum immer so radikal? Wir könnten uns doch mal darauf einigen, wir tun alle so, als ob... wie mit diesem Gottes-Scheißhalle, oder?
Ja, genau.
Ja, also wir tun alle so, als gäbe es einen Gott, der noch zu beleidigen wäre und wo wir deshalb Höflichkeitsformen bewahren. Und das erlaubt uns etwas anderes zu tun.
Ja, also das wär mal echt interessant. Ja. So, boah, also wir haben jetzt so kurz vor 10.
Ja, wir sollten so langsam... Ich werde müde, merke ich.
Ja, das ist bei mir. Ich habe jetzt bei mir gemerkt, so ungefähr 2 Stunden. Ich hatte gestern schon einen Podcast. Da haben wir 3 Stunden, glaube ich, oder 2,5 oder irgendwie sowas haben wir gesprochen. Und heute wieder und morgen ist für mich schon wieder, also diese Woche ist Podcast-Woche bei mir. Ja, das ist echt interessant, also wie sich aus einem, ich weiß im Grunde genommen, ich kenne deine Twitter-Adresse und das war's. Und wie man am Ende doch noch etwas, sag ich mal, erfährt, was in Anführungszeichen nützlich ist. Ja?
Aber du kennst ja viele um mich rum, so, was du wahrscheinlich gar nicht weißt. Also du hast schon mit vielen Leuten gesprochen, glaube ich, die ich kenne. Und ich weiß, ich glaube, mit den Andreas Peschke hattest du schon mal einen Podcast.
Ja. Bei dem ist das interessant.
Klaus natürlich.
Ja. Bei dem Andreas, da finde ich das sehr interessant. Der hat so eine Art zu denken, wie ich sie früher in meiner Jugend mal hatte, aber der ist schon, was weiß ich, wie viele Jahre älter als ich. Ja, also der hat sich so dieses Um-die-Ecke-Denken so behalten und an ihm übe ich das immer selber, das nochmal hervorzukramen, ne? Also was irgendwie verschüttet ist. Und da kommt es ja eben auf solche komischen Ideen wie mit diesem 30 Bücher eine Frage oder sowas. Ne? Das finde ich sehr interessant. Oder mit der Birgit Matter, ne? Das ist auch so Künstler einfach. Ne? Also die haben so eine Art, ich soll es eigentlich nicht sagen, aber so eine wirklich, also nochmal anders Dinge zu sehen. Ne? Also dafür sind, also klar, das ist Das ist ja Blick und deswegen sind sie ja Künstler und nicht irgendwas anders. Und das finde ich halt echt so interessant. Und ich sag mal so, vor einem Jahr, ich habe jetzt mal selber nachgeguckt, ungefähr vor einem Jahr habe ich mit dieser Podcasterei angefangen, ne? Schlicht und ergreifend, weil ich wissen wollte, wie das geht. Wie geht Podcast, ne? Also wie mache ich das, ne? Also jetzt habe ich natürlich das Problem gehabt, also du brauchst irgendwie einen Gast, ne? Damit du mit irgendwie sprechen kannst, ne? Da musst du dir irgendwie ein Thema, dann fängt es natürlich an, ja gut, Thema, weiß ich nicht, ne? Also wir fangen einfach mal an, ne? Also so und jetzt ist es tatsächlich so geworden, dass zum Beispiel bei diesem Podcast jetzt irgendwie Leute auf mich zukommen und sagen, Mensch, lass uns doch mal reden, ne? Lass uns mal sprechen, wir machen mal einen Podcast zusammen, ne? Oder ich hatte so verschiedene Fragestellungen, hatte ich mir zum Beispiel überlegt, was ist denn artgerechte Tierhaltung, aber für Menschen, ne? So hatte ich mit einer Architektin darüber gesprochen. Oder ja. Mit so einem, ja. Ne? Also gibt es so verschiedene Sachen, die einem so über den Weg laufen und wo man dann sagt, okay, wer könnte mir was darüber erzählen? Und interessanterweise, das habe ich eben schon festgestellt, alle Leute wollen am liebsten über sich selbst irgendwas erzählen. Und das ist eben diese Podcast-Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe, die einen da, sag ich mal, so Erkenntnisse, sag ich mal, verschafft oder auch Sichtweisen verschafft, die hätte ich ja, also da kommst du ja selber nicht drauf, ne? Also wann hätte ich mal mit einem Philosophen zu tun gehabt? Nie. Also ich kenne keinen, ne? oder mit einem Soziologen oder sowas, ne? Also oder mit einem Künstler oder mit einer Architektin, Film- und Theaterregisseur. So, und dieses Medium-Podcast, das ist eben so ein komisches Ding irgendwie. Und da, also wie gesagt, das hat harmlos angefangen. Und mein Eindruck ist, dass ich so langsam mit diesem 30 Bücher eine Frage, das ist auch so ein ähnliches Ding hier irgendwie. Das fängt harmlos an und entwickelt sich zu was Ernsthaftem. Aber da schauen wir mal. Schön.
Ja, schön. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Ja. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Wir haben uns heute ja so unbekannt angenähert. Und dann finden wir ein Thema oder so vorher. Oder wir laden uns noch jemanden ein.
Ja, also ich weiß ja nicht, wie es. Ich mache, also mit dem Micha zum Beispiel, da hab ich so ein gemeinsames Thema, ist zum Beispiel Radiotheorie. Ne? Also Radio und Podcast-Theorie, wo wir so drüber nachdenken, was ist es, also womit haben wir es eigentlich zu tun, ne? Also was gibt es da irgendwie? Und da könnte ich mir schon vorstellen, und dann dass wir uns, oder jetzt hatte am Montag, was am Montag? Ich glaube am Montag oder so, habe ich mit ihm, warte mal, heute ist Dienstag.
Genau.
Nee, dann war es am Sonntag. Also irgendwann jetzt. Müsste ich nochmal scharf nachdenken, wann das gewesen ist. Könnte auch Sonntag gewesen sein. Habe ich mit dem Micha, haben wir uns über Nachtzugfahren unterhalten. Schlicht und ergreifend, weil er hat das Problem gehabt, er wollte es wissen, wie funktioniert Nachtzugfahren. Und ich bin jetzt erst vor kurzem Nachtzugfahren, solche Sachen. Ne? Also ich denke, ein Anlass lässt sich schaffen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ein Anlass lässt sich schaffen. Und da vertraue ich einfach darauf. Und klar, also jetzt ist erstmal so ein einfach sozusagen aufeinander losgelassen, mal gucken, was passiert.
Ja, das kann man ja auch das mal ist, machen. Das ist ja auch nicht so schlimm.
Genau, also Und beim nächsten Mal, also das ist so wie im Teilchenbeschleuniger, ne? Also man lässt erstmal was aufeinander und guckt, was passiert und dann stellt man fest, ah, alles klar, schwarzes Loch. Und beim nächsten Mal, da weiß man das schon ein bisschen mehr.
Okay. Machen wir das. Ja, wir sehen uns auf Twitter sonst.
Genau.
Erst. Und bis dahin, würde ich dann sagen.
Ich danke dir fürs Gespräch. Bis bald. Ciao, ja, ciao.
Danke, ciao.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.